Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu einem Live-Spezial. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Wir sind heute bei der dritten Veranstaltung mit dem Titel Stadt, Raum, Mensch. Dieses Format veranstalten wir zusammen mit dem Verlag der Tagesspiegel. Heute geht es um das Thema digitale Lösungen für die Zukunft des Bau- und Immobiliensektors. Also wie können Daten und digitale Tools das Planen erleichtern und welche Vorteile bietet das für den Bau und den Betrieb von Immobilien? Dazu diskutieren heute der grünen Politiker Andreas Audretsch, Dr. Hans-Hermann Albers von der TU Berlin, Christian Greff von der CDU und der SPD-Politiker Michael Müller, früherer regierender Bürgermeister von Berlin. Moderiert wird die Veranstaltung von Ruth Ziesinger vom Tagesspiegel. Übrigens, die zwei vorangegangenen Folgen aus dieser Reihe Stadtraum Mensch finden Sie weiterhin online bei uns im Podcast. Das sind die Folgen 32 und 36. Wir hören uns gleich nochmal wieder und jetzt eröffnet erstmal Nicolas Köhn diese Runde, Geschäftsführer der Tagesspiegel.
Sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Stadtraum Mensch hier bei uns im Tagesspiegelstudio und ich freue mich, dass Sie auch so zahlreich hier vor Ort sind, denn Sie wissen es, wir haben eine Unwetterwarnung und ich glaube, das soll eigentlich jetzt so gegen 18 Uhr losgehen, von daher empfehle ich bis zum Ende der Veranstaltung zu bleiben und gerne auch noch ein paar Minuten danach, damit Sie unbeschadet nachher nach Hause kommen. Auch das ist Teil von Stadt und urbanem Leben. Mein Name ist Nicolas Köhn. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute hier vor Ort und im Livestream begrüßen zu dürfen. Insbesondere nicht nur deshalb, weil ich hier als Geschäftsführer des Tagesspiegel fungiere, sondern auch, weil ich gebürtiger Berliner bin, der sehr stark an dem Thema Stadtentwicklung interessiert ist. Heute möchten wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft der Stadt werfen. Wir werden gemeinsam uns die Bau- und Immobilienbranche angucken. Und da werden Themen wie Technologie, Innovation, Diversität und Veränderung eine Rolle spielen für Berlin, aber auch, wie es insgesamt in den Metropolen der Welt aussieht. Bereits 1910 hatte der Publizist Karl Scheffler eine bemerkenswerte Einsicht, die Sie sicherlich schon oft gehört haben, aber die sehr gut hierher passt. Er schrieb, Berlin ist dazu verdammt, immerfort zu werden und nie zu sein. Das Ganze war 1910 und da war die Stadt, wie auch vielleicht heute, stark im Aufbruch. Ab der Mitte, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Berlin einen wirklich beispiellosen Aufschwung, industriellen Aufschwung. Und das führte dazu, dass die Bevölkerungszahl rapide stieg, immer mehr Menschen in die Stadt zogen, um Arbeit zu suchen. Und es gibt gewisse Parallelen zu heute. Damals, vor mehr als 100 Jahren, gelang dann der große Wurf. Am 1. Oktober 1920 wurde das Groß-Berlin-Gesetz eingeführt. Damals wurden aus vielen kleinen Städten und Gemeinden über Nacht eine große Metropole Berlin mit über 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Alles war im Wandel und es war notwendig, Ideen zu entwickeln für Infrastruktur, für die wachsende Stadt, neue Konzepte für Verkehr, für Wohnen und Arbeit. Und heute ist die Situation anders, aber in Teilen vergleichbar. Wir Berliner und Berlin beschäftigen uns immer noch damit, zu werden und nie zu sein, vielleicht auch nie ganz fertig zu sein. Die Fragen, die vor 100 Jahren relevant waren, sind es auch teilweise heute noch. Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und an welchen Ideen und Lösungen für morgen wird in Berlin geforscht werden? Denn Berlin will nun ein Standort werden für wissensbasierte Dienstleistungen, hochmoderne Produktentwicklung und Zukunftstechnologien. Berlin steht aber, wie viele andere Metropolen auch, vor enormen Herausforderungen. Der Klimawandel, der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Corona-Pandemie machen uns allen bewusst, dass wir vielfältigen Herausforderungen gegenüberstehen und auch vorbereitet sein müssen und schnell reagieren müssen. Um Krisen, diese oder zukünftige, effektiv zu bewältigen, muss eine Stadt ihre Resilienz, ihre Widerstandsfähigkeit stärken. Und das benötigt das Wissen einer Stadt und die Kompetenz und die Perspektive vieler Menschen, die urbane Räume mitgestalten wollen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Mit Stadtraum Mensch haben wir in den letzten Monaten eine Plattform geschaffen, auf der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus der Politik, der Immobilienbranche, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft in einen tiefgreifenden Dialog treten können. Heute, und wir haben es schon gehört, haben wir erneut das Privileg, viele außergewöhnliche Referentinnen und Referenten hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Dennoch auch nochmal von mir ganz besonderen Dank an unseren Partner, die BUWOG, die unsere Plattform hier ermöglicht und maßgeblich unterstützt. Und damit soll es schon genug von meiner Seite sein. Ich wünsche uns einen inspirierenden Austausch und übergebe nun gerne das Wort an Daniel Riedel, Mitglied des Vorstandes der Vonovia.
Ich habe mir gedacht, zur Einstimmung würden ein paar Bilder passen. Wie Sie an meiner Sprache hören, bin ich kein Berliner, aber dieser Stadt seit ungefähr 15 Jahren verbunden. Meine Kollegin, die Eva Weiß, und ich versuchen hier auch das Stadtbild, die Stadt mitzuprägen. Und in ein paar Bildern würde ich Ihnen gerne zeigen, was wir da getan haben, was wir aktuell tun. Vielleicht zunächst, wieso unterstützen wir Stadt, Raum, Mensch? Bei den drei Worten finde ich uns, finden wir uns. Wir prägen Stadt für Menschen, wir schaffen Räume. Es geht dabei generell in der Projektentwicklung, aber bei dem, was hier in dem Dialog auch passiert, um das Thema voneinander lernen, Probleme gemeinsam meistern. Wir wollen Teil der Lösung sein und nicht des Problems. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir kämpfen alle in der Branche mit unterschiedlichen Herausforderungen, von der Wohnungsknappheit, den Themen, die uns der Klimawandel bringt. Wir wollen urbanen Raum mit Lebensqualität schaffen. Wir wollen dem Flächenverbrauch entgegenwirken. Wir müssen die Baukosten in den Griff bekommen und wir beschäftigen uns stark, Thema ja auch heute, mit der Digitalisierung und Artificial Intelligence. Wenn wir ein paar Projekte von uns konkret ansehen, eines, worauf wir besonders stolz sind, ist in Berlin-Grünau, das Quartier 52 Grad Nord, wo wir innovativ herangegangen sind, ehemalige Chemiefabrik, die wir bebaut haben, die letzten Bauteile jetzt in Bau. Wir haben dort Holzhybridbauten errichtet, wir haben dort mit innovativen Ziegelkonstruktionen der Firma Wienerberger experimentiert, wir haben einen Mix aus Miete und Eigentum dort gebaut, direkt am Wasser sogar Bootsplätze geschaffen, um die Käufer gerittert haben. So prägen wir oder versuchen wir, Stadt zu prägen. Ein anderes großes Beispiel, Sie sehen schon an den Dimensionen der Projekte, dass wir in der Großprojektentwicklung zu Hause sind, ist das Speicherballett in Spandau. Denkmalgeschützte Speicher, von denen zwei saniert wurden und in Eigentumswohnungen verkauft wurden, Mietwohnungen, die errichtet wurden, Altenwohnen, ein Heim, das wir dort gebaut haben, zur Ergänzung, um möglichst diverse Quartiere zu schaffen. Aber auch in der Nähe des neuen Flughafens haben wir gebaut, ein Quartier rund um das Rathaus Schönefeld geschaffen mit vielen Balkonen, Gärten, um entsprechende Lebensqualität für unsere Mieter und Eigentümer dort zu schaffen. Eines der großen Projekte, die wir aktuell in Bau haben, ist das Wohnwerk in Niederschöneweide. Wieder Nutzungsmischung, Mietwohnungen, die man schon sieht, Eigentumswohnungen, die gerade entstehen, aber auch eine Sozialstation, Strohhalm für Wohnungslose, die wir dort integriert haben, um im Gesamtquartier unterschiedlichsten Menschen ein Zuhause zu geben. Anderes Quartier in Kaulsdorf, eines der größten Holzbauquartiere, die in den letzten Jahren entstanden sind. Schwerpunkt Ökologie, Baustoff Holz als zentrales Thema. Oder in Kreuzberg, Nachverdichtung, also Schaffung von Wohnoasen in Höfen, um dort neue Qualitäten an Wohnraum entstehen zu lassen. Wie Sie an meiner Sprache vielleicht erkannt haben, bin ich Österreicher, lebe unter anderem in Wien. Ein kleiner Blick über die Grenze. Wir beschäftigen uns in Wien auch stark mit dem Thema Hochhausbau. Hier der Marina Tower, direkt an der Donau, wo wir es schaffen, durch Verdichtung weniger Flächen zu verbrauchen. Hier auch ein Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen. Vielleicht auch was, was wir in den nächsten Jahren in Berlin vermehrt andenken können. Zum Thema Digitalisierung und zum Thema Weiterentwicklung ärgert mich seit Jahren, dass wir sehr große Distanz zwischen den Bauträgern, den Wohnungsunternehmen und dem haben, den Bereich haben, wo Innovationen entstehen, in der Baustoffindustrie, bei Startups und so weiter. Daher haben wir jetzt zum zweiten Mal einen Construction Contest ins Leben gerufen. Bis diese Woche konnte man sich bewerben mit neuen Ideen zum Thema Digitalisierung, zum Thema Nachhaltigkeit, zu allen Themen, die Baukosten senkend wirken könnten. Und aktuell läuft jetzt die Screening-Periode. Wir werden ein Pitch-Event im September hier in Berlin abhalten und hoffen darauf, möglichst viele Innovationen eben nachhaltig, digitalisierend, Baukosten senkend aufnehmen zu können und dann gemeinsam mit den Gewinnern und Partnern Projekte realisieren zu können. Auch ein Digitalisierungsthema. Eva Weiß spricht immer vom SMS-Bauen, habe ich gelernt. Also, muss ich nur aufpassen, dass ich das richtig sage. Seriell, modular und systemisch. Wir sind großer Aktionär an der Firma Gropius, einem Unternehmen, das sich mit seriellem Wohnbau aus Holz aus einer Fabrik in Riechen in Baden-Württemberg beschäftigt. Dort geht es darum, hier sieht man das erste Haus, das bereits fertiggestellt wurde. Auf der nächsten Seite ein bisschen in die Teststraße in der Fabrik, die gerade in Bau ist. Dort geht es sehr stark um Digitalisierung. Wir haben einen Planungskonfigurator geschaffen, mit dem im Wesentlichen die Planungen laufen. Diese Planungen werden direkt in die Maschinen eingespielt und dort von Greifrobotern, wie man sie sonst nur aus der Autoindustrie kennt, dann in Paneelen produziert. Wir produzieren hier zweidimensional, wie man sieht. Es wird dann auf die Baustelle geliefert und dort dann in wenigen Wochen tatsächlich wie eine Art Lego-Haus zusammengebaut. Andere Themen im Zusammenhang mit Digitalisierung sind das Thema Digitalisierung des Bauaktes. Wir sind beteiligt an der VSK-Software, die in Bochum als Spin-off der Uni in Bochum sich mit der Digitalisierung letztendlich der Baugenehmigungsverfahren beschäftigt. Wir haben ein Startup ins Unternehmen geholt, das sich mit Aufzugsüberwachung beschäftigt, wo eine Blackbox auf allen unseren Aufzügen ist und wir tatsächlich auf meinem Handy alle Aufzüge der Vonovia live tatsächlich beobachten können. Für uns ein Thema für Predictive Maintenance, wo es also darum geht, voraussagen zu können anhand der Bewegungen des Aufzugs und wie der ins Geschoss fährt, wann der Aufzug reparaturbedürftig ist. Denn wir alle können es nicht mehr lesen und nicht mehr hören, dass eben unsere Mieter, unsere Eigentümer in Schwierigkeiten sind, weil der Fahrstuhl tatsächlich eben eine Woche nicht fährt, weil die Ersatzteile nicht parat liegen oder ähnliches. Also in Summe sehen wir Digitalisierung als Herausforderung und auch als Chance. Und ich bin heute gespannt darauf, mehr über Themen von hochkarätigen Podiumsgästen zu hören und freue mich da auch dabei sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Danke.
Ja, das waren wirklich spannende Einblicke. Zum einen in die Möglichkeit, was es denn schon gibt. Also SMS bauen, das kannte ich bisher auch nicht. Das ist wirklich interessant. Und dass Sie das Fahren der Aufzüge auf Ihrem Handy mitverfolgen können, auch wirklich spannend. Sie sind ja den Abend heute hier, also wenn Sie sich auch weiter in die Diskussion mit einbringen, wir freuen uns sehr darüber. Ja, und jetzt machen wir weiter mit unserem ersten Panel zum Zukunftsort Berlin. Ich muss dabei etwas auf die Uhr schauen, weil Andreas Audretsch uns wegen eines Anschlusstermins im Kanzleramt schon um 18.28 Uhr wieder verlassen muss. Also wir müssen etwas Gas geben. Was machen wir jetzt? Meine Herren, ich bitte Sie einfach schon mal gerne nach vorne zu kommen. Ich stelle Sie dann auch gleich gerne vor in alphabetischer Reihenfolge. Wir sind ja hier in einer Stadt, die sich seit 30 Jahren quasi in der Dauertransformation befindet, gerade was so das Wohnen und Bauen betrifft. Und im Moment haben wir eine Situation, da kann man sich eigentlich auf dem freien Markt eine bezahlbare Wohnung nicht mehr wenn man sie neu anmietet, eigentlich kaum mehr leisten. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr interessant, auch darüber zu sprechen, wie und ob Digitalisierung hier in Berlin da auch eine Möglichkeit gäbe, dieses Problem zumindest anzugehen. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir da so ein hochkompetentes Panel dafür gewinnen konnten. Und das stelle ich Ihnen jetzt nochmal vor. Andreas Audretsch, ganz außen, Vizevorsitzender der Grünen-Fraktion im Bundestag. Sie sind in Stuttgart geboren, aber schon seit Mitte der Nullerjahre in Berlin und Potsdam zum Studium. Und Für den Wahlbezirk Neukölln sitzen Sie jetzt im Bundestag. Ihre Schwerpunkte sind unter anderem Wirtschaft und Soziales. Herr Audret, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen auch an Sie, lieber Christian Greff. Sie sind Sprecher für Stadtentwicklung und Bauen sowie Sprecher für Wirtschafts- und Energiepolitik der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und das erste Mal sind Sie 1999 ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Zwischendrin waren Sie auch mal Bezirksstadtrat in Marzahn-Hellersdorf. Also Sie kennen die Berliner Herausforderungen wirklich hautnah. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Greff. Ja, und unseren dritten Teilnehmer, den muss ich jetzt eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ich tue es trotzdem. Michael Müller ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Der Berliner Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf hat ihn direkt in den Bundestag gewählt und dort setzen Sie sich unter anderem weiter ein für Themen wie Mieten und Wohnen. Und unsere schöne Stadt Berlin liegt Ihnen dabei sicher ganz besonders am Herzen, denn von 2014 bis 2021 waren Sie regierender Bürgermeister. Michael Müller, herzlich willkommen. Danke. Zum Ablauf, ich habe natürlich Fragen an unser Panel, aber Sie sind ja vor allem auch hier heute Abend hierher gekommen, damit Sie Ihre Fragen beantwortet bekommen. Deshalb im Laufe der Diskussion melden Sie sich auch gerne, stellen Sie sich dann mit Namen vor, damit wir wissen, mit wem wir sprechen und schreiben Sie gerne in Slido, wenn Sie Fragen haben im Stream. Wir schauen dann, dass wir möglichst viele Fragen beantworten können. Eine Bitte noch, fassen Sie sich gerne kurz, damit möglichst viele Leute zu Wort kommen. Herr Audret, weil Sie früher gehen müssen, fangen wir mit Ihnen an. Der fehlende Wohnraum und die hohen Mieten, ich habe es gerade schon angesprochen, die sind ein immer größeres Problem in Berlin. Gibt es denn da tatsächlich im Blick auf die Digitalisierung Möglichkeiten, von denen Sie sagen, ja, das kann uns wirklich helfen, schneller mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
Also schneller mehr bezahlen Wohnraum zu beschaffen, würde ich sagen, hat noch eine ganze Reihe anderer Komponenten. Das Entschlacken, die Entbürokratisierung von Bauprozessen zum Beispiel ist etwas, was, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Stellenwert dort hat. Aber die Frage, inwieweit man Digitalisierung auch auf dem Wohnungsmarkt nutzen kann, die würde ich tatsächlich durchaus bejahen. Ganz häufig hat man ja die Situation, dass mehr Wissen über die Situation Dinge verbessert. Also wenn ich weiß, wo zum Beispiel Wohnungen zugänglich sind, wenn ich weiß, wie Strukturen sich verändern, wenn ich einen besseren Überblick habe über Mietspiegel, wenn ich ein Kataster anlege, ähnliches, um zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, dann hat das natürlich immer auch etwas, was man entweder sehr stark durchdigitalisieren kann, wenn man das Wissen aus der Stadt nutzen kann oder nicht. Ich mach's mal ein bisschen breiter und bringe es zusammen mit Fragen, die wir gerade ganz konkret auch in der Entwicklung in Berlin sehen. Ich war unterwegs zuletzt bei den ganzen Zukunftsorten in Berlin und war auch in TXL, das Schumacher-Quartier, was dort gerade entwickelt wird, was einen sehr, sehr starken Fokus darauf hat, dieses ganze Quartier nachhaltig zu entwickeln, es aber auch digital zu entwickeln. Das hat Veränderungsimplikationen für den Verkehr zum Beispiel. Und wenn dann so abstrakt von Hubs und Ähnlichem gesprochen wird, dann heißt das im Kern einfach nur wissen, wo was steht und wie man schnell von A nach B kommt. So, die Dinge praktisch machen, die Dinge einfach machen, einen Überblick darüber schaffen. Oder anderes Beispiel, ich war im City Lab im Tempelhofer Flughafengebäude. So, die haben zuletzt sich einfach mal die ganzen Daten genommen, die vorliegen über die Bäume in Berlin, haben das in ein System gepackt und plötzlich, das ist faszinierend, steht man davor und sieht, wie sieht das in welchen Teilen der Stadt aus? Wo ist gewässert? Wo geht's den Bäumen schlecht? Wo geht's denen gut? Wie gehen wir damit um? Und das zu nehmen und zu sagen, wir haben auf der einen Seite Wohngebäude, wo wir gerade dabei sind, von Seiten der Bundesregierung Smart-Meter-Technologie auszurollen. Bis Richtung 30er wollen wir das durchhaben. Dann weiß man sehr viel genauer, wann ist Energie günstig? Wann ist Energie teuer? Was macht die BVG mit dem Aufladen von Bussen? Wann kann man Geld sparen? Wann kann man auch systemdienlich in diesem ganzen System sein? Wie verbindet sich das mit der Mobilität? Wie verbindet sich das auch mit sowas wie Umweltschutz, wie ich es gerade beschrieben habe, und ganzen Stadtquartieren, die gebaut werden, die dann sich zunutze machen können, digitale Tools, Digitalisierung, was, glaube ich, am Ende eine große Chance bietet dafür, ein besseres Zusammenleben in der Stadt hinzukriegen.
Also Sie haben gesagt, praktischer machen vor allem, Dinge vielleicht auch zugänglicher zu machen. Was gäbe es denn aber trotzdem vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Ich frage mal ganz naiv, also auf Verwaltungsseite, Herr Greff, um zum Beispiel Prozesse auch zu beschleunigen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Bereich der Baugenehmigung geht, Ähnliches.
Die Koalition in Berlin ist ja gerade dabei, ein schneller Baugesetz zu erarbeiten, ist jetzt auch in der ersten Stufe. Und ich glaube, das, was der Kollege aus dem Bundestag gesagt hat, ist da schon auch Teil der Lösung. Das Erste ist, glaube ich, dass wir, wenn wir Prozesse digitaler machen, dann sind sie auch transparenter. Übrigens nicht nur für zum Beispiel jemanden, der einen Bauantrag stellt, egal ob ein Einfamilienhaus, ein Bürogebäude oder ein großes Quartier entwickelt, sondern auch untereinander in der Verwaltung. Also warum kriege ich denn da eigentlich 8 Wochen von meinem Grünflächenamt keine Antwort oder vom Umweltamt? Kenne ich jetzt selber als Baustadtrat auch. Und dann ist es vielleicht transparenter, man hat ja einiges gelesen, man hat das bearbeitet und wann bekomme ich es zurück? Das wollen wir auch. Auch das ist keine einfache Antwort auf wirklich komplizierte Frage. Auch das wollen wir im Schneller Bauengesetz in der Tat nutzen. Ist auch schon angesprochen worden. Ich glaube, dass diejenigen, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, wenn die Kollegen hier eher sagen können, die Unternehmerinnen und Unternehmer im Raum, was es alleine kostet, wenn ich ein Bauprojekt 1 oder 2 Jahre in Verzögerung habe, das kostet ja Kreditzinsen und am Ende zahlen es ja Mieterinnen und Mieter. Weil es kommt ja auf die Miete obendrauf. Und insofern ist das Thema Geschwindigkeit, Transparenz, Digitalisierung und natürlich schnelle Verfahren gerade auch in der Berliner Verwaltung wichtig. Und ich glaube, da können wir noch was tun. Das Thema, letzte Bemerkung dazu, das Thema Genehmigungsfiktion beispielsweise. Wenn eben nach 4 Wochen niemand geantwortet hat, dann ist es genehmigt. Auch wieder auch innerhalb der Verwaltung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dazu. Das bringen wir jetzt ein. Wir sind ganz, ganz optimistisch, dass wir das im Herbst im Abgeordnetenhaus im Parlament auch beschließen werden. Hm.
Herr Audretsch, Sie müssen gleich los. Deswegen gehe ich noch mal kurz zu Ihnen. Sie haben jetzt gerade bei der Genehmigungsfunktion heftig genickt. Ja. Wieso?
Weil wir das an allen Ecken und Enden sehen. Wir haben gerade als Bundesregierung, oder Koalition im Bund die verschiedensten Planungsbeschleunigungsgesetze auf den Weg gebracht. Und wir haben sehr viel die Debatte über Bürokratie geführt. Und da ist zum Beispiel die Frage nach Genehmigungsfiktionen etwas, was sich durchzieht an allen Ecken und Enden. Also immer wieder die Frage, warte ich darauf, bis irgendwann eine Zusage kommt, ob irgendwann mal Klarheit von der Verwaltung geschaffen wird oder andersrum weiß ich, bis zu diesem Tag wird es sein, dann kann ich darauf etwas aufbauen, dann kann ich damit umgehen. Und das ist, glaube ich, was wir in viel größerer Breite jetzt, was die Stadtentwicklung angeht, aber was wir auch sehen, wenn wir das Leben von Menschen in der Stadt anschauen. Ich mache es mal an einem weiteren Beispiel und das dann leider schon abschließend von meiner Seite. Wenn man sich anschaut, wie Familien in Berlin von einem Amt zum anderen rennen und nicht wissen, wo sie was beantragen können, wie genau das geht, dann haben wir eine Situation, dass wenn wir es schaffen würden, dass die Daten laufen und dass nicht die Menschen laufen, am Ende viel weniger Verwaltung, viel einfachere Prozesse in den Behörden und gleichzeitig eine große Verbesserung für die Menschen selber. Das Gleiche gilt, wenn man es mal einmal übersetzt, nicht nur für Familien, sondern natürlich auch für Bauunternehmen. Wenn Bauunternehmen wüssten, ich habe eine One-Stop-Geschichte und ich habe ein klares Datum, an dem Punkt ist es fertig, oder die Unternehmensgründungsfragen. Wenn ich jedes Mal die Situation auf dem Tisch habe, ich bin nicht sicher, bis wann, wann springt mir der Kapitalgeber ab, wann ist der Markt nicht mehr da, den ich bräuchte. Wir haben an anderen Stellen auch Entwicklung der Zukunftsorte in Marzahn, da hängt es dann auch an Prüfungen, was Umweltfragen angeht. Ist übrigens was wir Grüne uns ins Stammbuch schreiben müssen, das auch uns mal kritisch anzugucken, was an der Stelle an Fragen zu lösen ist. Aber dann haben wir überall ja die Frage, es wird besser, wenn man es vereinfacht und wenn man es beschleunigt. Und da haben wir, glaube ich, in Deutschland insgesamt, aber natürlich auch in Berlin, extrem Nachholbedarf. Wir haben jetzt Punkte im Bund gesetzt. Das Online-Zugangsgesetz 2 ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Gab nochmal Trouble im Bundesrat dazu, aber wir sind durch. Und ich hoffe, dass wir damit, dass wir mit den Smart Mietern, dass wir insgesamt mit der Entbürokratisierung und der Planungsbeschleunigung, die wir auf den Weg bringen, am Ende auch vieles in Gang bringen, was dann über die nächsten Jahre Dinge vereinfacht und für die Menschen auch einfach besser macht in der Lebensqualität. Mhm.
Herr Audretsch, ich danke Ihnen und danke Ihnen auch generell.
Und ich entschuldige mich, dass ich los musste. Der Termin ist unabweisbar und ich muss tatsächlich 1 Minute vor halb genau jetzt los. Ja,
dann
danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie so geduldig waren.
Klar.
Sie waren ja nicht nur regierender Bürgermeister, Sie waren ja auch Bausenator. Also das Bauen, das ja, aber Sie wissen schon wirklich, was die Probleme und die Schwierigkeiten sind. Und Herr Audretsch ist gerade gegangen, aber er hat ja auch noch diesen Punkt Umwelt Vorgaben, Auflagen angesprochen. Ich frage Sie jetzt auch noch mal ganz allgemein. Also wie kriegt man denn hier den Wohnungsmangel behoben, dass es eben einigermaßen bezahlbar bleibt und dass man es aber auch gleichzeitig schafft, nicht weiter Flächen zu versiegeln und dieses Ziel der Klimaneutralität beizubehalten?
Tja, wenn wir das alle miteinander wüssten. Also ich glaube schon, dass wir in dem Vortrag jetzt hier des Fachmanns doch eine ganze Menge Hinweise bekommen haben. Ich zumindest glaube, wir werden tatsächlich in Berlin auch höher und dichter bauen müssen. Wir werden unsere Flächen intensiver nutzen müssen. Wir haben bundesweit einen Flächenverbrauch von gut 40 Quadratmeter pro Kopf, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das ist europaweit mit an der Spitze. Das werden wir nicht durchhalten in einer so engen Millionenmetropole, wenn wir weiter Zuzug haben, wenn wir weiter Wohnflächen brauchen, soziale Infrastruktur, müssen wir die Flächen intensiver nutzen, gerade weil wir eben auch auf der anderen Seite nicht alles versiegeln wollen, weil wir auch Grünflächen brauchen, weil wir freie Räume brauchen, muss man eben mit den anderen Flächen anders umgehen. Davon bin ich fest überzeugt und das serielle, standardisierte Bauen, auch wieder an der Schnittstelle natürlich zur Digitalisierung, ist da, glaube ich, auch ein weiterer wichtiger Punkt. Wir können natürlich über Genehmigungsfiktion viel leichter reden, wenn wir wissen, es gibt Typen, standardisierte Typen, die bekommen eine Genehmigung, die kann ich übertragen auf verschiedene Einsatzgebiete und Flächen und muss nicht jedes Mal erneut prüfen. Also da muss eins in das andere greifen. Das ist so. Ich habe auf der anderen Seite schon die Koalitionsverhandlung 2017 mitgemacht auf Bundesebene im Baubereich. Und wir sind gestartet mit dem Anspruch, wir werden mal richtig entschlacken und entbürokratisieren. Zum Schluss hatten wir mehr Genehmigungen und mehr Verfahren und Gesetze als am Anfang. Was auch daran liegt, dass es eben diese unterschiedlichen Interessen gibt. Das muss man klar sagen. Es gibt die Interessen der Bauwirtschaft, auch der Baupolitikerinnen und Politiker, die sagen, wir müssen daran, so geht's nicht weiter mit diesen völlig überdimensionierten Verfahren. Es wird dann gegengespiegelt gegen die Umweltleute. Es kommen dann schon wieder Auflagen. Datenschutz spielt dann auf einmal wieder eine Rolle. Es kommt viele andere Interessen bis hin zu der Frage Sport und Freizeit. Habt ihr bei allem mitgedacht, dass die entsprechenden Sportflächen dabei sind, die Ausgleichsflächen dabei sind? Und das macht es einfach wahnsinnig kompliziert. Das muss man objektiv so sehen. Und jeder kommt mit einer berechtigten Forderung und sagt, für ein gutes Zusammenleben brauchen wir dieses und jenes. Und daraus entsteht dieser Mix aus zum Schluss immer mehr Anspruch, immer komplexere Verfahren, die dann eben auch leider in Umsetzung lange dauern.
Das ist jetzt eine eher deprimierende Zustandsbeschreibung. Gibt es da auch Perspektiven, wie man da rausguckt?
Wir sind ja auch gemeinsam Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und freuen uns, dass auch manches auch geachtet wird und nicht einfach zu betoniert wird. Und das ist genau die Gratwanderung, die dann oft die Baustadträte und der Bausenator eben ja auch jeden Tag zu bestehen haben. Diese Gratwanderung, wie werde ich allen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass an der Stelle, wo wir uns entschieden haben für einen Weg, dass es da dann wirklich schnell geht. Also nehmen wir vom Kollegen das Beispiel Kurt-Schumacher-Quartier in Tegel. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Bund wie Land, da soll mal richtig Wohnungsbau passieren. Und wenn wir uns einig sind, da ist dann eine Fläche für 4.000 Wohnungen, dann muss es an dieser Stelle schnell gehen. Da müssen die Diskussionen beendet sein, weil ich weiß, ich habe in Tegel eine andere Fläche, die bleibt dann auch grün, die ist für Sport, für Freizeit, für Naherholung. So, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir in dem Moment, wo eine Richtung klar ist, nicht immer wieder von vorne anfangen, die Dinge zu diskutieren. Und das findet leider in Berlin statt. Da spielt auch die Bezirks- und Landesebene, auch diese Konkurrenz natürlich eine Rolle.
Wir wollen ja auch auf die Chancen der Digitalisierung für Berlin als Zukunftsort gucken. Sie haben jetzt vorhin auch schon die Rolle der Verwaltung angesprochen und ich sage jetzt mal ganz naiv, also ich habe den Eindruck, da so richtig in die Gänge gekommen ist die Berliner Verwaltung da noch nicht. Also wenn man sich anguckt, wie das mit der E-Akte aussieht, die sollte ja 2023 eigentlich schon da sein und wie es aussieht, kriegen wir sie 2025 noch nicht. Das ist also alles ein bisschen mühsam. Was läuft denn da schief, Herr Greff?
Oh, da müssen wir jetzt ganz tief einsteigen, aber
Auch der Tagesspiegel schreibt ja in den letzten Wochen viel Vergleiche, weil wir sind in einer schwierigen Haushaltssituation mit den Sarrazin-Jahren oder zu den Sarrazin-Jahren. Ich glaube...
Noch länger hier.
Noch länger. Michael Müller hat keine Schuld. Was das eigentliche Thema, was ich damit verbinden möchte. Wissen Sie, Sie können ja auch in einem Unternehmen sagen, ich muss möglicherweise 30-40% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen. Ich glaube, das will ich gleich voransagen, es gab ja gar keine Alternative, es war alternativlos zu dieser Zeit, dass Berlin konsolidieren musste. Aber was nicht gemacht wurde, ist zu schauen, welche Aufgaben mache ich denn nicht mehr? Sie können ja nicht immer mehr Aufgaben mit immer weniger Mitarbeitern machen, das funktioniert in dem Rahmen nicht. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir falsch abgebogen. Und da hätten wir sagen müssen, wir stellen komplett neue Prozesse auf und diese digitalisieren wir. Und jetzt stehen wir eigentlich vor einer Situation, wo wir das heute müssen, weil wir werden morgen nicht mehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Berliner Verwaltung haben. Morgen. 40% quasi der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mal gehen. Und jetzt müsste man, und ich glaube, dass wir das dieses Jahr schaffen werden, gemeinsam in der Koalition, auf der einen Seite mit den Bezirksbürgermeistern und allen demokratischen Kräften im Abgeordnetenhaus ein Gesetz hinzubekommen, wie wir die Verwaltung neu modernisieren, strukturieren und das Thema Digitalisierung dringend mitdenken. Letzter Satz, nicht weil wir Mitarbeiter abbauen wollen,
hallo,
sondern weil wir sie nicht mehr haben. Sie sind quasi nicht mehr da morgen. Und ich glaube, dass die Digitalisierung da jetzt, ich hoffe, dass sie sehr, sehr schnell gehen wird und dass der Druck so immens ist, dass wir einfach die Arbeit nicht mehr schaffen. Aber ja, man muss es einfach so sagen, ich habe es die Tage wieder bei einer Kfz-Zulassung selbst erlebt, es funktioniert nicht.
Das ist natürlich bitter. Also wir sind quasi darauf angewiesen, dass die Digitalisierung funktioniert, weil wir einfach nicht die Leute haben, die sonst die ganzen Arbeitswege erledigen und das eben tun, was zu tun ist. Dass der reine schiere Druck der Notwendigkeit das dann schon irgendwie zum Guten bringt, glauben Sie das auch, Herr Müller?
Nein. Wir brauchen eine Verfassungsänderung. Wir brauchen eine Verfassungsänderung, die dem Senat die Möglichkeit gibt, solche Dinge, die von herausragender Wichtigkeit sind für die Entwicklung Berlins, alleine zu entscheiden. Punkt.
So lange.
Und Kai Wegner hat sich das jetzt auch wieder vorgenommen und ich wünsche ihm dafür wirklich alles Gute und alles Beste, dass er das schafft diesmal, vielleicht besser als ich oder alle anderen Vorgänger von ihm, dass er das schafft, auch mit den Bezirken wirklich den gordischen Knoten zu durchschlagen. Aber darauf kommt's an. Dass wir Bezirke haben, ist richtig. Wir haben pro Bezirk rund 300.000 Einwohner. Man braucht eine kommunale Ebene auch als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Das gibt es in Hamburg auch. Aber das ist eben der entscheidende Unterschied. In den zentralen Dingen kann der Hamburger Senat viel leichter und schneller entscheiden, was passieren soll, weil die Bezirke nur ein begrenztes Mitspracherecht haben. Bei uns ist es genau andersrum. Und diesen gordischen Knoten muss man durchschlagen, weil sie sonst alleine aus parteipolitischen Gründen mit anderen Konstellationen in den Bezirken in Konfrontation zur Senatsebene Eitelkeiten, die eine Rolle spielen, auch mitunter der beste Anspruch. Ich will es für meinen Bezirk besser machen als Bezirksbürgermeister, als der im Nachbarbezirk. Und dadurch haben sie eine Kleinstaaterei, die es wahnsinnig schwer macht, solche entscheidenden Dinge wie die E-Akte oder zentrale Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich schnell durchzusetzen. Wir brauchen diese Verfassungsänderung. Ich glaube, damit hätten wir einen Riesenschritt nach vorne getan, um deutlich schneller und dienstleistungsfreudiger zu sein.
Ja, eine Forderung, die hier unterstützt wird. Herr Greff, Sie kennen ja beide Ebenen aus eigener Anschauung. Wie sehen Sie das?
Also ich würde mal ein klares Jein sagen dazu. Und zwar, unabhängig davon, dass ich wirklich ein Fan des Subsidiaritätsprinzips bin, Michael Müller hat vollkommen recht. Wir haben ja beide, weil Sie vorhin Cleantech-Park mal erwähnt haben, da war er Bausenator, Bau- und Wirtschaftsstadtrat. Da haben wir das auf den Weg gebracht, wirklich gute Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirk. Ich glaube, was nicht geht, oder ich sag's mal andersrum, warum funktioniert im gesamten Rest Deutschlands eine Gewerbeanmeldung und warum sagt er, herzlich willkommen, ich freue mich als Bürgermeister in Waldesruhe, in Hoppegarten, in Kleinmachnow, dass Sie bei mir bauen, weil der Bürgermeister und die Gemeinde was davon hat. Er hat was direkt davon. Jeder Einkommenssteuerzahler, jedes Unternehmen, was in die Gemeinde geht, da freut sich die Kommune darüber. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Problem. Deswegen will auch keiner mehr in Friedrichshain-Kreuzberg bauen, weil keiner will da auch den Investor haben. Also ich übertreibe es jetzt mal ganz bewusst. Das ist das, was Michael Müller mit der Unterschiedlichkeit meinte, der Bezirke. Und deswegen ist das Thema, wir brauchen eine Verfassungsänderung, das glaube ich auch. Übrigens, das ist ja auch 2001 entstanden, dass man den Bezirken das in die Verfassung geschrieben hat, zugebilligt hat. Aber ich will auch sagen, da, wo die Dinge für die Menschen vor Ort geregelt werden, da muss auch der Anreiz liegen. Da muss der Anreiz liegen zu sagen, hey, das ist super, dass du zu mir ziehst. Und übrigens, der Bürger, der Nachbar, weiß auch, dass der Bezirk dadurch Steuereinnahmen hat und vielleicht eine neue Kita oder einen Spielplatz bekommt. Weil ich glaube, den Mindset in der Stadt zu ändern, gerade beim Thema Bauen, nicht in meinem Backyard sozusagen, also nicht bei mir bitte, nicht vor meiner Haustür bauen, den werden wir auch nur ändern, wenn sich bei den Berlinerinnen und Berlinern, ich glaube, da hat sich schon ein Stück was verändert in den letzten Jahren, weil die Not einfach wirklich so groß ist und ich sag's so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen was mehr dazu, als nur zu sagen, es macht alles der Senat. Wir müssen den Mindset ändern. Und dazu gehört für mich die Frage, wo landen die finanziellen Ressourcen? Also beides müssen wir tun, deswegen jein.
Jetzt sind wir bei der Verfassungsänderung gelandet. Ich gehe noch mal kurz zurück zur Digitalisierung. Und zwar ist ja relativ klar, in den kommenden Jahren wird es eher sehr viel weniger Geld geben als mehr. Wo würden Sie denn, und die Frage würde ich gerne an Sie beide stellen, bevor ich dann auch nochmal ins Publikum gucke, ob wir da noch eine Frage haben, wo würden Sie denn sagen, da muss aber auf jeden Fall im Blick auf Digitalisierung investiert werden? Herr Müller, wollen Sie?
Im gesamten Gesundheits- und Medizinbereich.
Okay.
Das, was sich da weltweit tut, ist so atemberaubend und an dieser Entwicklung kommen wir ohnehin nicht dran vorbei und das sind riesige Chancen. Durch ganz andere Verfahren und Zugänge werden wir Wege zum Arzt, zum Krankenhaus vermeiden können. Wir werden Gesundheitsüberwachung, in Anführungsstrichen Gesundheitsbegleitung zu Hause erleben, was wiederum Auswirkungen hat auf Personalressourcen. Ich glaube, dass wir da auch riesige Chancen haben, weil wir da in Berlin einfach wirklich viel zu bieten haben. Wir haben die riesigen Klinikkonzerne, Europas größte, Vivantes und Charité. Wir haben eine Wissenschaftsszene, die das unterstützt, eine Start-up-Szene. Es kommt da also mehreres zusammen. Die digitalen Möglichkeiten mit riesigen Chancen auch im Bereich der Stadtentwicklung dann. Wege vermeiden hat Auswirkungen auf Mobilität, hat man sofort wieder eine Schnittstelle. Und wir haben da sogar noch ein wirtschaftliches Fund für die Entwicklung der Stadt. Also Gesundheit und Medizin wäre aus meiner Sicht sofort ein Schwerpunkt, auch gerade für den Digitalbereich.
Vielen Dank. Herr Greff?
Also würde ich total zustimmen. Ich darf mich ja seit einigen Jahren beruflich mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich so lange wie möglich zu Hause in den eigenen vier Wänden mit Digitalisierung leben, auch für Menschen, die pflegebedürftig sind oder die einfach älter werden. Wie kann ich das tun? Da gehört das Thema Bauen, Wohnen mit dazu, aber auch ganz stark Digitalisierung, würde ich total zustimmen. Aber am Ende des Tages müssen natürlich die wichtigsten Bürgerdienstleistungen funktionieren. So, da müssen wir investieren, da haben wir ja gerade miteinander alle festgestellt. Da müssen wir schneller werden und auch die Prozesse untereinander in der Verwaltung müssen digitaler werden. Und da stimme ich Michael Müller auch zu, das muss dann auf der Landesebene entschieden werden. Da kann ich sagen, ja, aber ich hätte gern ein anderes Fachverfahren mit den Hunderten, die wir im Land Berlin haben, sondern das muss man jetzt wirklich einfach machen, weil das übrigens nochmal, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für die Verwaltung, weil die wird sonst zusammenbrechen.
Ich gucke jetzt in den Raum, wir haben noch Zeit für eine Frage. Also wenn Sie sich jetzt ganz schnell melden, dann ist das Ihre Chance. Wenn Sie das nicht tun, dann habe ich noch eine Frage. Nee. Gut, dann würde ich gern zum Abschluss wissen, wir reden ja auch immer darüber, Digitalisierung, das bringt alles Chancen, das verkürzt die Wege, das macht das nachvollziehbarer, transparenter, greifbarer. Andersrum geguckt, wie stellen wir denn sicher, dass aber auch niemand verloren geht, weil eben der Zugang, das Verständnis, die digitale Bildung vielleicht nicht da ist. Also wie stellen wir sicher, dass alle Bürgerinnen und Bürger dieser schönen Stadt eben auch von der Digitalisierung profitieren können? Herr Greff?
Zwei Punkte. Der erste ist mal vorne angefangen. Wir führen hier die Vorschule wieder ein in Berlin. Ich finde das wirklich, dieser Übergang, ja,
das kommt
heißt anders. Kita-Chancenjahr. Ah, okay. Heißt Kita-Chancenjahr, durfte, Sie haben keine Schuld.
Wir werden Dinge aufgedeckt.
Durfte nicht Vorschule heißen. Also, Die Frage, wie wir aber gerade bei diesem Übergang, wenn Kinder in diesem Alter sind und ja extrem schnell und extrem viel aufsaugen und sich ja viel, viel früher mit dem Thema beschäftigen, nochmal sensibilisieren, finde ich schon wirklich am Ende der Kita spätestens angefangen beim Übergang Schule. Und das Zweite haben wir gerade schon erwähnt bei Seniorinnen und Senioren. Da ist übrigens meine größte Sorge. Die nächste Generation, also die, die heute, ich sag mal 60, 65 sind, die gehen mit Digitalisierung, googeln, Dinge beantragen, auch im Internet schon viel, viel schneller um. Die, die jetzt heute, so wie bei mir in der Familie, 75, Mitte 80 sind, die haben Probleme damit. Die brauchen noch einen Zugang und die brauchen auch jemanden vor Ort als Ansprechpartner, der sagt, guck mal hier, so kannst du das machen. Also der klassische PC-Digitalisierungskurs, das muss, glaube ich, in der Breite der Republik auch angeboten werden. Ich glaube, nochmal in der nachfolgenden Generation, 10, 15 Jahre jünger, da kriegen wir von sich aus auch eine Motivation, sehe ich jedenfalls jeden Tag, dass auch ältere Menschen sagen, ich nutze Digitalisierung und begreife das auch als Chance, das Leben einfacher und vielfältiger zu machen. Das sehe ich jedenfalls.
Ja. Herr Müller, wie kriegen wir alle mitgenommen?
Ich glaube, man muss sich erstmal ehrlich machen, alle mitzunehmen ist schon sehr ambitioniert. Es ist eine Bring- und eine Hohlschuld, glaube ich. Eine Bring- und eine Hohlschuld mit diesen Möglichkeiten, ein gutes gemeinsames Leben auch zu organisieren. Und der zweite Punkt, wo man sich ehrlich machen muss, es ist überhaupt nicht ansatzweise ein Spar- oder Rationalisierungsprogramm. Es wird ständige Investitionen, ständige Schulung und Bildungsangebote bedeuten. Die digitale Möglichkeit heute ist eine völlig andere als vor 10 Jahren und in 10 Jahren wird sie nochmal völlig anders sein. Und das ist ein großer, auch sage ich selbstkritisch der Politik, ein großer Trugschluss zu glauben, mit der Digitalisierung, das wird so einfach und so schnell, da habe ich Synergien und kann sparen, nicht beim Personal, aber an anderen Stellen, völliger Quatsch. Es wird weiter investiert werden müssen in erheblichem Maß, damit man immer auf der Höhe der Zeit ist. Und das bedeutet, deswegen sage ich Hohl- und Bringschuld, das bedeutet, dass man aufeinander zugehen muss. Es muss die Bildungsangebote geben, die Verwaltung muss sich ständig erneuern und ertüchtigen und es muss eine Bereitschaft geben, auch diese Angebote anzunehmen. Das ist ein verdammt schwieriger Prozess und wenn wir zumindest sehr viele erreichen, vielleicht nicht alle, aber sehr viele, haben wir eine Menge gekonnt.
Ja, dann danke ich Ihnen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für dieses Panel. Ja. Sie haben uns wirklich sehr plastisch dargestellt, einerseits, was es für Chancen gibt für eine Stadt wie Berlin, aber was es eben auch für Punkte gibt, wo man weiter arbeiten muss und ja, und was es auch braucht, zum Beispiel eine Verfassungsänderung, die gar nicht unbedingt direkt sofort mit der Digitalisierung zu tun hat, aber was einfach auch dazu gehört, wie Prozesse dann besser funktionieren können. Und Sie haben auch sehr deutlich gemacht, wir brauchen einfach Geld dafür. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke, gerne. Vielen Dank.
Ja, und jetzt weiten wir in unserer nächsten Session den Blick auf den urbanen Raum und die digitale Transformation generell. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür jetzt an meine wunderbare Kollegin Miriam Schröder übergeben darf.
Vielen Dank, den Prost. Übergabe. Das war sehr spannend. Herr Gräf, ich dachte gerade, als Sie das sagten mit den Kindern, ich dachte an meine Kinder, 2 Grundschulkinder, und dass die digital doch recht fit zu sein scheinen. Ich wünschte eher, bei der analogen Entwicklung kämen wir da noch weiter voran, aber das ist natürlich ein Spaß. Sie müssen ja vor allem lernen, mit Technologie umzugehen und sie nicht einfach so auf sich wirken zu lassen. Vielen Dank. Jetzt geht's um digitale Transformation im so allgemein urbanen Raum. Und auch in diesem Raum möchte ich nochmal betonen, denn bei dieser Session, die geht 45 Minuten und 45 Minuten, das ist echt lang, wenn man schon so eine Weile zugehört hat auch. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, auch so für Ihr eigenes Erlebnis, wenn Sie eine Frage haben, auch mittendrin, melden Sie sich ruhig, machen Sie mit und helfen Sie mir hier, die 3 Menschen zu grillen. Die wünschen es sich nämlich kontrovers, habe ich gehört. Bin ich gar nicht vorbereitet. So, wie kann die digitale Transformation dazu beitragen, dass unsere Städte lebenswerter und nachhaltiger werden? Das ist unsere Frage. Und die möchte ich diskutieren mit Eva Weiß, Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger GmbH. Wer die nicht kennt, die BUWOG hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Sie war mal gemeinnützig, sie war auch mal irgendwie österreichisch, habe ich recherchiert, ist später an die Börse gegangen und wurde dann von der Vonovia AG, die wir alle kennen, übernommen. Neben ihr steht Stefan Kögel. Er ist General Manager oder auch Generaldirektor bei Siemens und speziell bei Siemens Real Estate. Wenn Sie Siemens Real Estate nicht kennen, ich kannte das vorher tatsächlich auch nicht so gut, Siemens Real Estate verantwortet das globale Siemens Immobilienportfolio und sie sind weltweit für 8,7 Millionen Quadratmeter Fläche verantwortlich. Ich fand das eine ganze Menge. Herr Kögel hat gesagt, das war doch noch viel mehr. Das ist ja eigentlich gar nichts mehr. Von 22 kommen Sie, glaube ich, haben Sie gesagt.
18.
Oh, gut. Trotzdem. Eine Menge. Und dann haben wir Hans-Hermann Albers von der TU Berlin. Er ist auf der einen Seite selbstständiger Architekt, Berater und Urbanist. Was das ist, wird er uns später selber noch erklären. Und außerdem arbeitet er als Wissenschaftler an der TU, nämlich im Institut für Stadt- und Regionalplanung. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und ja, Herr Albers, ich würde gerne mal mit Ihnen anfangen. Was ist ein Urbanist und was ist denn so Ihre Vision von der digitalen Stadt, die gleichzeitig lebenswert und nachhaltig sein soll? Und wie hängt das überhaupt zusammen? Lebenswert, nachhaltig und digital.
Ja, Urbanist, erstmal vielen Dank für die Einladung. Der Begriff ist natürlich so ein Sammelbegriff irgendwie. Also mich interessiert Urbanität, Stadt im größeren Kontext. Ich mache einerseits Stadtforschung, aber auch Beratung und Entwicklung. Daher dieser Begriff. Ja, und die Zukunft der Stadt, ich glaube, vielleicht kann man das manchmal auch ganz gut anschauen oder sich vorstellen mit Zukunftsbildern, die man früher hatte. Und die haben sich auch sehr entwickelt. Ich glaube, wenn man heute schaut, dann ist man so ein bisschen manchmal auch vor der Technik verängstigt irgendwo. Aber früher war natürlich war sehr technikaffin, wenn man sich Zukunftsbilder anschaut, der NASA aus den 60er Jahren, Raumstationen und so weiter. Heute hingegen, wenn Zukunftsbilder gemacht werden, ist vielleicht die Technik etwas im Hintergrund. Man sieht dann wieder bei Architektur-Renderings Holzfassaden, sehr viel Grün, aber trotzdem sind diese Städte doch sehr technisch. Und zwar vielleicht auch im Software-Sektor, mit digitalen Plattformen und so weiter. Deswegen, ich glaube, das ist ganz spannend, auch diese Entwicklung heute zu diskutieren. Also auch, ja, wie kann so eine gebaute Umgebung aussehen, fernab vielleicht von sehr technischen Bildern.
Und trotzdem mit Technik, die dazu beiträgt, eben zu lebenswerten und nachhaltigen Umgebungen. Frau Weiß, bei der BUWOG Bauträger GmbH, Sie bauen... wie sieht das bei Ihnen aus? Inwiefern hilft Digitalisierung Ihnen dabei, nachhaltiger zu bauen, Projekte zu entwickeln?
Also bei uns ist es so, dass wir integrierte Planung nach vorne treiben. Das heißt, wir planen nicht nur digital, sondern wir versuchen das Gesamtkonzept des Quartiers auch schon integriert zu planen, inklusive Energie, Mobilität, nachhaltigen Aspekten, Regenwassermanagement und so weiter. Und das hat natürlich dann viel zu tun mit Insekten, mit Natur, Nachhaltigkeit. Nein, aber es geht schon darum, auch um digitale Zwillinge, die wir bauen, um Berechnungen, die man digital durchlaufen lässt und schaut, okay, wie ist es bei einem Jahrhundertregen, wie geht das Quartier dann damit um? Und das sind alles Themen, wo wir sagen, wir wollen gerne den Prozess von A bis Z möglichst digital begleiten auch und integriert planen und zum Beispiel Energie dann zur Verfügung stellen, wenn sie auch gebraucht wird und nicht sie sinnlos irgendwie die Heizung nach oben jagen, wenn eigentlich gerade niemand zu Hause ist, sondern gerade arbeiten ist. Und das sind so Themen, die wir insgesamt uns bei Quartieren dann ganz gut anschauen können, weil es dort viele Synergieeffekte gibt. Und das kann man halt digital immer symbolisieren und einmal durchlaufen lassen und ja.
Also digitaler Zwilling, für alle, die es nicht wissen, sie bauen dann so ein Quartier, das heißt viele Häuser in einem Block, bauen sie alles digital nochmal nach und können dann am Computer durchspielen, was passiert, wenn ich hier das Wasser aufdrehe oder genau. Da den Strom
zum Beispiel. Also es funktioniert nicht immer und überall, aber das ist eigentlich so das Idealtypische, dass man sagt, wirklich wir schauen uns praktisch an, wie das Quartier funktioniert, wenn es denn dann mal stehen würde.
Und da kann man dann Nachhaltigkeitskriterien in das Modell mit
einfließen zum lassen. Beispiel. Also und wenn man halt sieht, möglichst wenig Strom zu verbrauchen oder genau. wenig CO2.
Oder es dann halt zur Verfügung zu stellen, tatsächlich, also tagsüber wird halt Strom gebraucht für Klimaanlagen oder für Waschmaschinen oder ähnliches. Nachts wird es gebraucht, um zum Beispiel die Sharing-Modelle zu laden. Und das sind alles Themen, die wir dann praktisch in einem Quartier insgesamt auch, da können wir Synergien nutzen und da können wir uns dann anschauen, Brauchwassernutzung von Regenwasser, Rückhaltebecken und so weiter. Das sind alles Themen, die man dann irgendwie digital schon mal testen kann und es dann möglichst in dem Quartier entsprechend auch umsetzt.
Zur Umsetzung. Können Sie das alleine machen? Also Sie als BUWOG stellen sich hin und sagen, wir machen jetzt hier ein Quartier und das wird grün und dann wird es uns mit das Regenwasser und die Energie wird immer so nach Bedarf. Oder gehören da nicht ganz, ganz viele Player zusammen, die damit das spielen ist, müssen, damit das am Ende auch so funktioniert.
Es funktioniert nur gemeinsam. Es funktioniert nur gemeinsam und zwar sowohl von uns als Investor und Bauträger, der das ganze Quartier entwickeln möchte, aber auch die Planung ist extrem wichtig. Die Stadtplanung ist wichtig. Also in Berlin haben wir ja dann auch noch diese Doppelschichtigkeit mit Bezirk und Senat. Das heißt,
wird abgeschafft, haben wir ja gerade schon gehört.
Nein, wird reguliert. Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, ehe es wirklich abgeschafft ist. Aber wenn man zum Beispiel ein Quartier denkt in Bezug auf Mobilität, dann habe ich ja auch das Thema, dass ich einmal die Mobilität innerhalb des Quartiers habe. Ich habe aber immer auch die Mobilität im Gesamtzusammenhang der Nachbarschaft. Das heißt, die übergeordnete Verkehrsführung zum Beispiel. Und wenn ich ein nachhaltiges Energiemanagement plane in diesem Quartier, dann muss die Energie ja auch erstmal irgendwo herkommen. Das heißt, ich muss womöglich mit einer später privaten Leitung oder jetzt privaten Leitung, die ich installieren möchte, eine öffentliche Straße queren. Das ist alles gar nicht so einfach. Also das sind so Themen, wo man sagt, man muss Hand in Hand gehen. Man muss am besten von Anfang an, schon bevor überhaupt die erste Planung auf dem Tisch liegt, das Gesamtkonzept einmal abstimmen und gemeinsam praktisch mit den Kommunen und Gemeinden und den Bezirken und dem Senat, aber auch mit den Planern, die alle an einen Tisch holen und sagen, ihr müsst jetzt integriert planen und zwar alles miteinander. Und ich kann noch so schönen Städtebau machen, wenn ich nachher das Quartier nicht nachhaltig wirklich hinbekomme und das Regenwassermanagement nicht hinbekomme oder die Energie, dann habe ich nichts gewonnen.
Jetzt sind Sie ja kein Berliner, dezidiertes Berliner Unternehmen. Können Sie denn mal so sagen, wo das, in welcher Stadt in Deutschland das besonders gut klappt? Gibt es da eigentlich eine Kommode, wo man sagen kann, die sind da ganz weit vorne?
Also es gibt,
das ist ja auch Berlin.
Moa. Ich glaube, Berlin hat noch ein bisschen Luft nach oben, ehrlicherweise. Es gibt aber auf jeden Fall Bezirke, in denen es gut funktioniert, wo wirklich auch so ganzheitlich schon sehr gut gedacht wird. Aber wir haben zum Beispiel momentan sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Stadt Bochum. Dort haben wir, Herr Riedl hat es vorhin auch schon erwähnt, wir haben uns beteiligt an einem Start-up, die digital also eine modellbasierte Vorprüfung des Bauantrages praktisch machen. Das heißt, der Bauantrag läuft einmal vorher durch, bevor er überhaupt eingereicht wird. Und die ganzen allgemeinen Prüfregeln der Landesbauordnung werden automatisch schon abgeprüft. Und dann sind 95% des Bauantrages digital bereits abgehakt und grün durchgeprüft. Und diese 5%, die dann praktisch abweichen und wo eine Ermessensentscheidung getroffen werden muss von einem Menschen, da kann dann das Bauamt drauf schauen, also sie schauen sich das Prüfprotokoll an, können das auch nochmal selber prüfen. Das ist ein Open-Source-basiertes Modul und das heißt, man muss nicht teure Lizenzen erwerben oder teure Software erwerben und so weiter. Und das sind Themen, wo wir glauben, dass da extrem schnell und digital praktisch Themen vorangetrieben werden können. Und die Stadt Bochum
zum Beispiel… Da spart man wahrscheinlich 1,5 Jahre für so einen Antrag, oder?
Ja, also wichtiger ist, glaube ich, dass einfach der Prüfaufwand wesentlich geringer wird und ich vor allen Dingen diese permanenten Schleifen mit, mir fehlt noch diese Unterlage, mir fehlt noch jene Unterlage und hier ist die Brüstungshöhe nicht richtig und so weiter. Das sind alles Themen, die werden dann bereits im Planerbüro korrigiert und der Bauantrag ist zu 95% praktisch idealtypisch. Und die Stadt Bochum hat mit uns gemeinsam praktisch diese Modellierungsrichtlinien auch entwickelt und hat praktisch sich mit uns gemeinsam mit dem Startup auch hingesetzt, was braucht die Stadtverwaltung, damit es gut läuft. Und wir haben gesagt, was brauchen wir als Investor und was brauchen Planer, die haben wir uns auch mit an die Seite geholt. Und darauf, auf dieser Basis kann man, glaube ich, sehr, sehr gut sehen, wenn man miteinander arbeitet und integriert plant, dann funktioniert es auch.
Dann würde ich jetzt gerne mal Herrn Kögel mit reinnehmen, der sich auch auskennt in Berlin, denn er ist vor allem zuständig für den Siemens Stadt Square in Spandau. Natürlich in Spandau, wo denn sonst? Siemens in Spandau. Wenn man sich anguckt, was Siemens in Spandau so macht im Internet, dann sieht man erstmal, also relativ schnell jedenfalls, kommt man auf so Videos mit ganz vielen Bienen. Und dann ist da so ein Imker mit Handschuhen und holt Waben raus, ganz sorgfältig. Und man denkt so, hoch bin ich hier beim NABU? Nein, es ist die Seite von Siemens, aber es gibt dort Bienen am Standort. Stichwort Biodiversität. Was macht Siemens als, also Siemens Real Estate als Immobilienverwalter dort mit diesen Bienen und was hat das mit Digitalisierung zu tun?
Ja, wir sind gleich jetzt ins Detail gegangen, das ist immer hilfreich. Also für die, die es nicht wissen, nur ein Satz. Das Siemensstadt Square, das ist ein Industrieareal im Moment, 70 Hektar, 100 Fußballfelder, in dem wir einen Stadtteil entwickeln mit circa 1 Million Quadratmeter. 8.000 Menschen werden dort leben und 25.000 Arbeitsplätze. Nicht nur bei Siemens, übrigens auch bei Partnerfirmen oder Firmen, die sich dort ansiedeln wollen. Und es soll ein lebendiger Stadtteil werden. Also das, die Umgebung Siemensstadt ist bekannt für seine Wohnsiedlungen. Es ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und im Prinzip öffnen wir oder manchmal sagen wir, geben jetzt dieses Areal der Stadt zurück, um dort eben dann auch zu zeigen, wie Stadt der Zukunft funktionieren kann. Das hängt auch mit den Siemens-Technologien zusammen. Wir sind eben im Bereich Smart Infrastructure, Mobilität, Digital Industries und Healthineers unterwegs sehr stark. Das sind die Themen, die wir anbieten können. Auch Digitalisierung ist aus der Technologie heraus, was eigentlich selbstverständlich ist bei uns im Konzern. Und eines der Themen ist aber natürlich, entsprechend nachhaltig zu sein, auch die Verantwortung der Firma wahrzunehmen für die Umwelt und für die Themen, die sie bewegt. Und wenn wir jetzt so ein Areal umändern, ist einfach die Frage, wie verändern sich Flora und Fauna? Und da ist überhaupt erstmal die Frage, wie ist denn im Moment die Biodiversität? Und da gibt es eben findige Firmen, in dem Fall ist es, glaube ich, ja, ist auch aus Belgien die Firma, die über Nanotechnologie Bienenpollen auswertet. Und man kann dann sehr schön ablesen, welche Pflanzenwelt zum Beispiel dort ist, weil die Bienen tragen mit den Pollen verschiedene Sporen eben in den Bienenstock. Und witzigerweise ist das Industrieareal hat eine enorm hohe Biodiversität. Waren wir selber überrascht. Also der Level ist relativ hoch, das auch so zu halten. Und wenn es jetzt eben umgestaltet wird, wenn wir neue Gebäude bauen, dann ist eben die Frage, wie verändert sich das im Laufe der Jahre? Und das ist wichtig zu wissen, um zu sehen, ob es auch in die richtige Richtung geht. Und da ist ohne Digitalisierung gäbe es das eben nicht.
Wir hatten vorhin, Herr Albers, genau zu dieser Sache, ohne Digitalisierung gäbe es das nicht. Und Sie haben ja eben schon gesagt, so früher diese Visionen, die waren so sehr technisch immer orientiert. Heute denkt man irgendwie eher grün. So, was muss denn aber eigentlich passieren, damit ein Unternehmen wie Siemens oder idealerweise ja nicht nur Siemens, sondern auch andere sagen, Bauentwickler, wir haben beispielsweise Biodiversität als Ziel. Das muss Ziel unserer Digitalisierungsmaßnahme sein. Machen Unternehmen das vermutlich nicht nur aus reiner Philanthropie, sondern es gibt Gesetze, es gibt eine EU-Regulierung auch, die beispielsweise regelt, wenn ich investiere, dass Biodiversität eine Rolle spielen muss. Das wird vermutlich bei Immobilien auch eine große Rolle spielen und so weiter. Sind es vor allem Gesetze, die Unternehmen jetzt dazu bringen oder was ist das? Was beobachten Sie in Ihrer Forschung?
Das ist eine große Frage. Vielleicht einige Teilaspekte zu der Frage eben sowohl als auch. Es sind sicherlich Gesetze, die einiges vorgeben, aber es sind natürlich auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Wobei es sagt ja natürlich gerade so einige Sachen, was so die Vernetzung auch von Systemen angeht, aber es ist auch eine Vernetzung mit Menschen. Also heute geht man von anderen Akteursnetzwerken auch aus. Also heute Entwicklung, vielleicht Innovation, geschieht vielleicht anders als vor 15 Jahren mit anderen Zielsetzungen. Also vielleicht eher missionsorientiert. Da sind eben solche Ziele auch mit drin, wie Nachhaltigkeit, Social Development Goals und so weiter. Und das überträgt sich dann natürlich auch drin. Und das wird natürlich auch gekoppelt mit den Digitalisierungsprozessen. Man muss natürlich schon sagen, dass auch diese ganzen technologischen Entwicklungen, Smart City Gedanken vor 15, 20 Jahren auch natürlich immer das Ziel hatten, auch eine nachhaltige Sache zu machen. Aber es war immer trotzdem sehr technologisch. sehr auch auf quantitative Sichtweisen gesetzt. Heute eher auch qualitativ und natürlich auch dahingehend, wenn Sie auch sagen, Gesetze sind das eine, aber natürlich die Akteurstrukturen. Ne? Also heute spricht man natürlich eher von größeren Netzwerken, werden zivilgesellschaftliche Akteure mit reingenommen und damit hat sich dieses Mindset auch geändert. Also da ist sicherlich in den letzten 5, 10 Jahren sehr viel passiert, auch eben über neue Kommunikationsformen. Genau, also es gibt natürlich sehr viele Aktivisten, die in dem Bereich aktiv sind und die führen natürlich auch dazu bei, dass natürlich solche Planungsprozesse anders ablaufen. Das würde ich so ungefähr als Antwort geben.
Nochmal direkt an Sie. Sie melden sich auch gleich, Herr Köbel. Ja. Was war denn bei Ihnen die Motivation?
Ich wollte gerade sagen,
Sie auch mal direkt fragen.
Also Nachhaltigkeit habe ich zumindest in der Vergangenheit der Immobilienbranche mehr reaktiv wahrgenommen. Also man hat mal ein Haus geplant und Architektur und so weiter und hat mal überlegt, okay, was machen wir denn mit der Nachhaltigkeit? Und es ist jetzt keine nette Geste, sondern es ist die Frage, wie funktionieren Städte in der Zukunft? Darum geht es in der Siemensstadt Square. Wir wollen unsere Technologien einsetzen, wir wollen auch Technologien nach vorne entwickeln, die dann genutzt werden können und eben zeigen, wie so eine Stadt funktioniert. Und zwei Dinge dazu. Das erste ist, es ist und bleibt bei aller Technologie, muss erstmal lebenswert bleiben. Also wie fühlt sich der Mensch wohl? Es ist also völlig egal, ob man was für ein Gerät in der Tasche hat oder ihm um die Ohren sausen. Der muss sich wohlfühlen. Das sind relativ normale, bekannte Bedürfnisse, die der Einzelne hat. Also wo er sich wohlfühlt, wo er sich gerne hinsetzt, das, wenn er grün hat und so weiter. Das muss erstmal berücksichtigt werden. Und da fängt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit schon an. Und ich meine, wir haben 2018, damals noch mit Ihnen, Herr Müller, einen Rahmenvertrag verhandelt über mehrere Wochen und wo wir auch vor allem erstmal die Nachhaltigkeitsziele formuliert haben. Und die sind eben sehr weit nach vorne gedacht gewesen, dass bei so einer Stadt, die ja dann in 20, 30, 40 Jahren erst richtig lebt, da muss man ja überlegen, was ist denn dann State of the Art? Und ich sage mal, wir haben dann nicht aneinander vorbeigeredet, sondern festgestellt, okay, das sind auch die Ziele von Berlin. Wie können wir die verwirklichen? Wir haben nicht in allen Bereichen schon gewusst, wie das geht. Ich nenne mal das Thema Schwammstadt. Also, weil du es gerade sagtest, mit Regenwasser. Wir haben, also man muss sich das so vorstellen, wir haben den Eingangsplatz, nächste Woche ist Grundsteinlegung für die ersten Neubauten. Der Eingangsplatz, man hat da jetzt keinen Abfluss oder Gully mehr. Das muss irgendwo in irgendwelchen Beeten abfließen, auch bei Starkregen. Und ich musste jetzt auch lernen, das ist wirklich eine planerische Herausforderung.
Da können Sie heute Abend vielleicht schon testen, ob das funktioniert.
Nein, also, und das sind Dinge, die werden auch neu entwickelt. Und das sind aber Themen, die sind in 20 Jahren wahrscheinlich selbstverständlich. Da wird gar nicht mehr drüber gesprochen werden. Und wenn ich jetzt nochmal den digitalen Zwilling aufgreifen darf auch, wir haben natürlich im Technologiebereich, im Industriebereich ist es selbstverständlich, mit digitalen Zwillingen zu arbeiten. Und insofern war es jetzt auch nicht so weit der Weg zu sagen, wir bauen das hier erstmal auf, um überhaupt diesen Bestand zu verstehen, die überhaupt die Informationen zu haben. Wir haben ungefähr 1,5 Jahre nur Bestandsdaten ausgewertet. Und warum sage ich das? Weil die ganze Digitalisierung und wenn wir dann auch an KI denken, dann sind wir im Moment in einer Phase, bei uns im Projekt, ich glaube aber auch woanders, überhaupt erstmal die Daten zu haben, die dann gelesen werden können. Also Machine Learning und was wir alles, IoT und wo wir reden, da muss ja auch irgendwie eine Grundlage, da müssen auch Daten da sein. Und im mobilen Bereich muss man sagen, diese ganzen Bestandsbauten in Deutschland, da fehlt es schon noch an vielen Stellen. Ich weiß, was wir für einen Aufwand hatten, unsere Bestandsbauten. Wir haben 250.000 Quadratmeter denkmalgeschützten Bestand. Das alles aufzubereiten, dass man es digital im Zwilling verarbeiten kann, es ist viel Aufwand und ich möchte die Zahl gar nicht hochrechnen, die da in Deutschland notwendig ist. Das kann man auch gar nicht stemmen mal so in den nächsten 10 Jahren.
Also, können Sie das mal, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, weil ich weiß nicht, ob das jeder jetzt so nachvollziehen kann, um was für Daten geht's denn da eigentlich, die Sie jetzt aus Altbauten beispielsweise rausziehen wollen?
Naja, also Sie haben zum Beispiel eine Baugenehmigung von 1923, das sind 2 DIN A4-Seiten übrigens dann, ja, für ein Gebäude mit 50.000 Quadratmetern, also wo man denkt, ja, doch, Wahnsinn. Sie doch wirklich lean unterwegs, würde man heute sagen. Ja, Sie finden ein
Wasserrechtsvertrag mit der Stadt Spandau von 1904. Einfach ein Papier, da steht drin, wie viel Wasser wann, wie, wo eingeleitet werden soll. Wir haben übrigens bis heute kein neueres Dokument gefunden. Ist auch spannend. Aber sie haben auch noch Floppy-Disks mit irgendwelchen Plänen. Sie haben CD-ROMs, auch Papierpläne natürlich. Und sie modellieren dann digital zum Beispiel irgendeine, ich nenne es mal eine Fabrikhalle vielleicht auch. Und dann kann man auf Knopfdruck hängen da 127 Dokumente dran, die dann eben alle in einem Format sind, was sie sofort öffnen können und lesen können. Zu allem und jedem, zum Energieverbrauch, also bis hin zu Leitungsbefahrungen von irgendeiner Abwasserleitung unterirdisch vielleicht, die jetzt gerade im Oktober gemacht wurde. Und darüber haben sie dann natürlich ein anderes Bild von dem Bestand, wenn sie an diesem Gebäude irgendwas ändern sollen oder die Planer vor allem eben sich damit beschäftigen sollen.
Vielen Dank, das war sehr anschaulich. Wie ist es denn, Herr Albers, Daten? Ist ja auch so ein Thema, ne? Hier mit der Digitalisierung in Deutschland. Die Daten, immer fehlen die Daten. Der Datenschutz macht es ja auch unmöglich, Daten zu sammeln. Ist das wirklich so schlimm? Also gerade jetzt im Bereich Smart City?
Ja, ich glaube, da gibt es Mangel an Einheitlichkeit. Das merkt man auch natürlich in Verwaltungen, auch bei Smart City-Projekten, dass man da natürlich irgendwo auch dran arbeitet. Man spricht immer von Datensilos, die es irgendwo gibt, aber nicht verbunden sind. Da muss man natürlich achten, wer ist im Besitz der Daten? Also das ist auch so eine Frage natürlich, die sich einfach stellt, wo man natürlich auch manchmal die Frage stellen kann, man vielleicht auch von staatlicher Seite auf gewisse Daten zugreifen? Das ist natürlich gerade in der Stadtplanung ein großes Thema, auch Verkehrsdaten. Wir haben natürlich heute neue Verkehrsteilnehmer, Sie kennen alle E-Scooter, E-Bikes und so weiter, irgendwo die über Leihsysteme vergeben werden. Und da gibt es auch anschauliche Projekte, auch in Berlin hier, die diese Daten nutzen, daraus Verkehrsauswertungen zu machen und so weiter. Also es gibt natürlich eine Menge Daten, aber natürlich irgendwo der Umgang ist noch schwer. Also das hatten wir gerade auch schon gehört, irgendwo im Gebäudesektor, dass erstmal das Erfassen, aber dann auch, wie mache ich das nutzbar? Und natürlich ist auch die große Frage, darf man manche Daten frei rausgeben, weil natürlich auch manche Daten dahingehend sensibel sind, dass sie auch ja raumwirksame Prozesse in Gang setzen. Ja, wenn ich natürlich vielleicht viel weiß über einen Ort, in Amerika ist es durchaus möglich, auch Kriminaldaten öffentlich zu machen. Das kann natürlich auf die Immobilienpreise wirken und so weiter. Also da gibt es eben auch so Fragen dahinter, wie kann ich das steuern, kann ich es überhaupt steuern? Heute auch ein Navigationssystem kann man eingeben, dass man, sage ich mal, die schönste Strecke fahren möchte und so weiter. Das ist im Navi drin. Da kann ich als Kommune einen Weg irgendwie anweisen und eine Umgehungsstraße machen. Das ist dann egal. Ne? Also die Steuerfähigkeit ist natürlich da auch die Frage dann nochmal eben genau. Sehr weites Thema, aber ich hoffe, so ein kleines Fass aufgemacht zu haben dazu.
Ich würde jetzt noch mal tiefer reingehen. Zuerst wollte ich aber fragen, ob Sie jetzt vielleicht mal eine Frage haben im Publikum. Oder auch eine Anmerkung. Das ist nicht der Fall.
Ganz da hinten.
Doch, ganz hinten. Fast übersehen. Dabei ist die Farbe auffällig. Vielen Dank.
Danke. Kurze Frage. In Holland gab es jetzt eine neue Regelung, dass ab dem 1. Januar Bauanträge nicht mehr gestellt werden müssen, sondern die Baufirmen verantwortlich dafür sind, dass sie nach den Regeln der Kunst bauen und das entsprechend auch so dokumentieren. In Bochum sind sie ja bei 90%. Wann kommen denn die 100?
Was war das mit 90%?
Ich habe es nicht verstanden. Das Ende habe ich jetzt nicht verstanden. Das Ende habe ich auch nicht verstanden. Die 90% bezogen sich, glaube ich, auf das, was Sie erzählt haben, Frau Weiß aus Bochum, ne? Dass die Bauantheke bis zu 90% also digital und dann genau, oder 95% sind. Und dann ja. Der Rest wird nur noch händisch geprüft. Würden Sie sich das auch wünschen? Holländisches Modell?
Ich musste vorhin auch ein bisschen schmunzen, als es um diese Genehmigungsfiktion zum Beispiel ging, die ja vorhin in dem Panel kurz erwähnt wurde. Das Problem ist, glaube ich, dass wir Deutschen nochmal einfach ganz andere Regularien haben und Holland ist in vielen Themen tatsächlich wesentlich vereinfachter unterwegs. Nicht schlechter, definitiv nicht. Aber anscheinend zum Beispiel brennt es in Holland anders oder die Statik ist auch nicht so. Also es ist schon, die haben wesentlich weniger Vorschriften, also wesentlich weniger Auflagen.
Und weniger Erdbeben einfach.
Ja, genau. Auch das ist auch eine völlig andere Klimazone als Deutschland. Deswegen ist das wahrscheinlich so anders. Aber das Problem ist tatsächlich, dass ja jemand dann die Verantwortung dafür übernehmen muss. Ich glaube, der private Bauträger übernimmt sowieso schon eine ganze Menge Verantwortung. Aber ein Thema ist, dass zum Beispiel bei so einer Genehmigungsfiktion gibt es dann immer sehr schnell, also wenn ich sagen würde, nach 4 Wochen ohne Reaktion, ist das automatisch genehmigt. Diese Verantwortung übernimmt niemand. Also wird es nach 3,5 Wochen, wird es irgendeinen Mangel geben, der noch nachgefordert wird, und dann fängt die Frist ja wieder neu an zu laufen. Also das ist ja etwas, was tatsächlich auch schon reell passiert ist. Und das sind einfach Themen, wo man sagt, da muss es ein gemeinsames Commitment geben, dass ich wirklich schneller bauen will und dass ich wirklich es zulassen will, dass zum Beispiel eine Typengenehmigung einfach mal akzeptiert wird in einem anderen Bundesland, dass ich Bauteilzulassungen habe, die einfach anerkannt werden und zwar bundesweit anerkannt werden. Und da kommen aber tatsächlich sich die unterschiedlichen Landesregierungen zum Teil in den Weg, und dann gibt es halt noch Kommunen und Gemeinden, die andere Auflagen haben und so weiter. Also ich glaube, das wäre eine wahnsinnige Erleichterung, wenn man einmal sagen würde, eine Typengenehmigung zum Beispiel, die in einem Bundesland genehmigt ist, die kann dann auch einfach mal ausgerollt werden über ganz Deutschland, solange das Gebäude unverändert weitergebaut wird oder die Bauteile unverändert bleiben. Und das sind alles Themen, daran arbeiten wir. Also das versuchen wir auch tatsächlich so ein bisschen nach vorne zu treiben mit Piloten, die wir in unterschiedlichen Bundesländern starten. Und wir sind ja zum Glück bundesweit unterwegs, von daher haben wir eine Menge Möglichkeiten. Aber das ist tatsächlich etwas, also ich fände es großartig, wenn es sowas geben würde. Wir würden die Verantwortung auch nicht scheuen.
Das klingt ja dann nach einerseits, kann Digitalisierung, kann Verfahren vereinfachen, beschleunigen, so. Am Ende ist es aber immer noch ein Mensch, der sich trauen muss, zu sagen, ja, machen wir jetzt, machen wir nicht. Also es ist einmal so eine Mindset-Frage auch, in die ich jetzt hier gar nicht reingehen möchte. Mich würde nochmal interessieren, Digitalisierung bietet aber ja auch, Sie haben es eben gesagt, die Möglichkeit oder erfordert auch, dass ganz viele verschiedene Akteure miteinander sprechen, bietet auch ja neue Möglichkeiten, beispielsweise für Partizipation, um ins Gespräch zu kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern, die in so einem Quartier wohnen und ihre Vorstellungen äußern. Für mich klingt das so ein bisschen immer danach, je mehr Akteure so an einem Tisch sind, desto länger dauert das doch auch alles wieder, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also manchmal, wenn die Richtung die gleiche ist, dann kann das total schnell gehen. Also es muss nur einmal dieser Knoten durchschlagen werden, dass wirklich alle sich darauf fokussieren und sagen, okay, das wollen wir jetzt genauso machen. Also zum Beispiel beim Siemens Campus ist es ja relativ, hat es ja relativ gut funktioniert, tatsächlich irgendwie, dass sowohl Senat als auch Bezirk und so weiter dann letztendlich erstmal in die gleiche Richtung gearbeitet haben. Natürlich gibt es dann immer wieder ein paar Stolpersteine, aber wir haben das beim neuen Gartenfeld, das war halt am Anfang auch sehr ruckelig, aber irgendwann war klar, das ist ein großes Innovationsquartier, das soll nach vorne getrieben werden. Und dann gibt es doch auch immer wieder die Bereitschaft, sich dort zusammenzuschließen. Es ist ein langer Abstimmungsprozess, aber das muss man sich dann gerade bei Innovationen oder bei neuen Wegen, muss man sich sowas antun.
Herr Albers, Sie beobachten ja genau solche Prozesse. Das wollte ich Sie gerade fragen, aber jetzt wollten Sie ohnehin schon was sagen.
Dann ja, ich wollte sagen, entscheidend ist noch der Zeitpunkt, wann das geschieht und eingesetzt wird. Also es gibt natürlich viele Projekte, da ist schon irgendwie entwickelt und dann wird zum Schluss irgendwie noch ein Beteiligungsverfahren dran gehängt. Das wird immer schwierig. Also da man muss natürlich auch das passgenau machen. Das merke ich oft auch in der Lehre. Wir unterrichten auch so etwas, wann man solche Sachen macht. Und da gibt es natürlich auch mal so die Frage, wann, auf wen muss ich da überhaupt ein Beteiligungsverfahren anwenden oder nicht? Also es gehört auch mal ein Wissen dazu, mit wem man es überhaupt auch zu tun hat. Also das muss man natürlich auch, und die Projektgröße ist natürlich auch mal entscheidend. Genau, und klar gibt es dann auch Orte, die sind da vielleicht, haben eine andere Sensibilität. Also deswegen ist es eine Gemengelage, die muss man auch irgendwie passgenau hinkriegen. Genau, und deswegen aber der Zeitpunkt ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da kann, um wieder auf die Digitalisierung zu kommen, ein Beitrag sein. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, auch bei Siemens Stadt Square, dass man das nicht nur über digitale Plattformen machen kann. Also das Analoge braucht man auch, eine Diskussion, um auch gewisse Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch nochmal der Fall.
Ja, also der Partizipation natürlich. Also, und ist rein Partizipation, also die haben wir ja angefangen, bevor wir, also schon im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs, ich meine, wir haben ungefähr 1.000 Hinweise aus der Bevölkerung in die Auslobung eingearbeitet. Natürlich haben sich viele auch wiederholt oder waren ähnlich, aber das ist ganz selbstverständlich. Aber eben im Planungsprozess oder überhaupt in der Gesamtentwicklung eines solchen Themas, jetzt abgesehen von der Kooperation mit den Behörden, die vielleicht nicht so alltäglich ist, geht es ja aber darum, dass man eben so im Hintereinander weg einer nach dem anderen das Ganze zeitlich überhaupt nicht auf den Weg bekommt. Also wenn wir jetzt einen Masterplan machen, dann laufe ich mal zur einen Behörde und dann zur nächsten und der hat dann wieder was, dann gehe ich wieder zurück zur ersten. Also in diesem Ablauf kommt man überhaupt nicht voran. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an das Bauen, also nächste Woche ist ja Grundsteinlegung, für die ersten Neubauten, zwei große Bürogebäude. Wir haben die Planung und jetzt auch die Ausführung auch in einem Kooperationsverfahren gemacht. Also wir haben einen Wettbewerb gemacht und dann haben wir alle Planer und alle ausführenden Firmen in einem Mehrparteienvertrag gebunden. Und die haben zusammen das Gebäude geplant und die werden jetzt auch zusammen die Ausführung machen. Der Planungsaufwand hat sich fast halbiert, ja, an der Stelle. Also es ist manchmal auch, wir haben über ein halbes Jahr die Firmen ausgesucht, danach, wer sind teamfähige Projektleiter. Also da stehen jetzt Namen wie Hochtief zum Beispiel und Lindner und andere große Namen, aber es waren auch andere zu jedem Gewerk in dem Assessment Center letztendlich und wir haben auf Einzelpersonen geschaut, wie passen die in der Kooperation zusammen, dass wir wirklich in ein gemeinsames Miteinander kommen und nicht dieses, im Plan und Bauen kennt man das ja leider, dieses so gegeneinander arbeiten und jeder traut dem anderen gar nicht. Also, und da ist schon eine ganze Menge möglich, aber jetzt kommt Digitalisierung ins Spiel. Das funktioniert aber natürlich vor allem, wenn man, wie wir, eben einen digitalen Zwilling hat oder nicht einen, es sind mehrere, die in einen integriert werden und alle in einem Modell arbeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel der Haustechnikplaner da irgendwelche Leitungen verschiebt, dann sieht das der Statiker oder besser andersrum. Wenn der Statiker noch irgendwo einen Unterzug reinmacht, dann sehen die anderen sofort, aha, der hat da was verändert.
Kriegt er so ein Alert.
Kriegt im Zweifel ein Alert. Die sitzen zusammen im Büro, übrigens bei uns sind 50 Arbeitsplätze eingerichtet, wo die verschiedenen Firmen alle zusammensitzen. Und da entsteht es ist ein ganz anderer Prozess, den kann man auch nicht vorher planen und sehen. Man muss es angehen. Man muss die Dinge, da wo man Möglichkeiten sieht, muss man sie angehen. Und vielleicht, um da eine Zahl zu nennen, also wir haben aktuell ungefähr 200 Firmen beauftragt. Die kannst du gar nicht, das ist keine außergewöhnliche Zahl, das ist ganz normal, aber die musst du ja auch irgendwie steuern und abholen und du kannst ja nicht jeden Einzelnen immer fragen und das dem Nächsten geben, sondern da ist eine hohe Kooperation und Transparenz das A und O.
Sonst und dabei hilft Digitalisierung unter anderem absolut, in dem Zwilling. Waren Sie das jetzt zum ersten Mal so gemacht? Das klang so, als wäre es auch für Sie neu.
Es ist alles neu. Alles, was wir machen, ist neu. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Nein, das ist so wie ich vergleiche es immer mit dem Marathonlauf. Also im Training läufst du auch nicht 42 Kilometer. Ja? Also wir haben schon einige Trainingseinheiten hinter uns gebracht, wo wir ungefähr 25 bis 30 Kilometer gelaufen sind. Oder jetzt nehmen wir mal den Campus in Erlangen, der ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig. Ein großes städtebauliches Projekt, aber wir haben auch im Ausland sehr viele gemacht, auch unter meiner Verantwortung. Aber das, was wir hier machen, haben wir in der Form noch nicht gemacht. Also ein so stark durchmischten Stadtteil, urbanes Gebiet. Ich sag mal, die Digitalisierungsthemen haben sich, ich sag mal, allein von 2018 bis heute haben sich schon so viel technologisch, Sie haben es ja vorher gesagt, sich schon so viel technologisch, Herr Müller, so viel technologisch verändert. Also da musst du auch irgendwie ständig flexibel bleiben und mitarbeiten, ja, und das einsteuern. Wir haben aber auch die richtigen Leute, glaube ich. Wir haben auch natürlich, wir haben ja auch immer Fachkräftemangel, aber natürlich an so einem Projekt wollen alle mitarbeiten. Das muss man ganz klar sagen, ist ein gewisser Vorteil. Wodurch wir auch überhaupt die Chance haben, das Ganze so zu steuern und nach vorne zu bringen.
Also Sie sind wahnsinnig zufrieden, höre ich schon mal. Wir sprechen uns dann einfach, wenn es fertig ist, nochmal nach der Grundsteinlegung, ob das alles so aufgegangen ist. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, Frau Weiß, ich habe bei Ihnen gelesen und wir hatten gerade über das Thema Daten gesprochen und die Frage so, man kommt auch nicht, Sie hatten das gesagt, man kommt auch nicht an alle Daten einfach so ran. Es gibt ja auch sensible Daten. Und ich habe gelesen, dass Ihr Unternehmen sich auch schon Leitlinien gegeben hat für die Digitalisierung im Wohnungsbau, so ethische Leitlinien. Was sind da Ihre Kernpunkte?
Also ich habe vorhin zum Beispiel erwähnt, wir würden ganz gerne das Nutzerverhalten natürlich auch screenen, um zum Beispiel die Betriebskosten optimiert auch tatsächlich nach unten zu bringen und so weiter. Aber ich darf einfach nicht Nutzerdaten einfach so screenen, sondern die müssen vorher ganz klar anonymisiert werden, die müssen anonym gesammelt werden, ohne Zugriffsmöglichkeit von uns jetzt. Und das Wichtige ist einfach, dass diese Datenschutzregeln, die es dort gibt, dass die natürlich von jedem beachtet werden und dass sich auch die ganzen Module, die die entsprechende Daten sammeln, dass die natürlich automatisiert auch sofort anonymisieren und
zwar klassifizieren, aber nicht die persönlichen Daten sammeln. Weil niemand will wissen, wann der einzelne Bewohner morgens wäscht oder duscht oder keine Ahnung. Aber es ist wichtig zu wissen, wie viel Prozent der Nutzer in diesem Quartier zum Beispiel duschen zwischen 11 und 15 Uhr. Wenn ich weiß, dass es nur eine verschwindend geringe Anzahl ist, dann kann ich in dieser Zeit zum Beispiel die Betriebstemperatur ein Stück nach unten fahren und spare damit Betriebskosten für das Gesamtquartier. Und das ist etwas, was dann letztendlich dem Nutzer auch wieder zugutekommt.
Also jetzt ein Beispiel. Ist denen das ein, also ist das einleuchtend? Sind die Menschen, die BewohnerInnen da, ja, die schon so
also das ist,
sagen, ja, finde ich super, nutzt mir doch auch, wenn meine Kosten sinken, hier gebe ich meine Daten
frei. Nein, die geben ihre Daten ja, also die geben nicht selber, plötzlich müssen sie irgendwo ihre Daten angeben, sondern das sind ganz klassisch, das sind Mieter, die ihre Heizung aufdrehen oder abdrehen oder den Wasserhahn aufdrehen oder abdrehen. Und es gibt natürlich dann die Steuerung im Keller. Den Zähler, aber nicht den Einzelzähler, es gibt auch den Hauptzähler. Und ich kann an dem Hauptzähler nicht sehen, welche einzelne Wohnung zieht gerade Wasser. Ich sehe aber, was in dem Haus insgesamt verbraucht wird. Und wenn dort natürlich 60, 70 Parteien drin sind, dann wird der einzelne Nutzer nicht gescreent, sondern der Gesamtverbrauch des Hauses wird gescreent. Und das ist etwas, wo wir wirklich eine sehr klare Grenze haben und sagen, also es darf auch nicht zu klein sein, das Haus, weil sonst kann ich wieder Daten ablesen. Das sind alles Themen, mit denen beschäftigen wir uns. Wir sagen aber, am Ende kommt es letztendlich auch der Nachhaltigkeit des Gesamtquartiers entgegen. Weil je mehr ich weiß, wann welche Energie wo gebraucht wird, umso besser kann ich diesen Energiehaushalt auch steuern. Und umso besser kann ich dann auch die Gesamtkosten des Quartiers nach unten fahren, um zu sagen, ich stelle zum Beispiel heißes Wasser dann zur Verfügung, wenn es auch wirklich gebraucht wird und nicht zwischen 11 und 15 Uhr, wenn es eigentlich keiner braucht. Also das ist jetzt so ein Beispiel, aber vorhin kam auch zum Beispiel nochmal diese Aufzugsbox. Dort werden auch Fahrten gemessen, aber es wird natürlich nicht gemessen, wer genau steigt jetzt wann ein und fährt wie lange mit diesem Aufzug.
Wer fährt das nicht. Immer nur in den ersten.
Genau, also deswegen wird das Gesamtverhalten des Aufzugs gemessen, um einfach Wartungskosten auch zu sparen. Auch das ist wieder etwas, was die Betriebskosten senkt. Das sind alles Themen, die glaube ich, gerade wenn man so groß ist, wie wir es sind, dann auch wirklich nach vorne treiben kann im Sinne der Mieter.
Spielt das eine große Rolle, Herr Albers, bei Städtebauprojekten, die Angst der Bürgerinnen und Bürger vor Daten, also vor Verlust ihrer Daten oder vor Überwachung?
Ja, sehr. Trotzdem wird aber auch oft mit den Daten recht locker umgegangen, muss man sagen. Aber natürlich, wenn das denn Thema ist, auch in solch einem Fall kann man natürlich, gibt es auch durchaus Widerstände von Mietern, wo man sagt, naja, ich möchte aber ganz gerne um 12 duschen, werde ich deiner Kontrolle trotzdem irgendwie passiv ausgesetzt und kann nicht mehr dem nachgehen. Das ist natürlich auch ein großes Diskussionsthema und in anderen Bereichen irgendwo auch natürlich, was Digitalisierung einerseits für Vorteile bringt an Effizienz, andererseits aber auch teilweise zu Effekten führt, die dann wieder zum Nachteil sind. Gerade wenn man einen räumlichen Aspekt schaut, ist es oft natürlich sinnvoll, Systeme dort zu etablieren, wo viele Menschen sind, also gerade in der Stadt. Und dann haben wir natürlich Diskussionen auf dem Land. Ja, also viele Systeme werden in der Stadt ausprobiert, sind da auch ökonomisch tragfähig, aber eben auf dem Land nicht. Mhm. Und da muss man natürlich auch immer, das ist eine politische Aufgabe auch, sich die Frage stellen, gibt es, was gehört zu so einer digitalen Daseinsvorsorge dazu? Ist ja teilweise auch gewährleistet, Netzabdeckung bei Telekommunikation und so weiter. Aber was ist das im Bereich Mobilität irgendwo, auch neue Formen von Mobilität? Und das ist auch ein großes Thema eigentlich auch. Geht jetzt zwar von der Datensicherheit weg, aber natürlich schon Nutzbarkeit von Daten, wo können da Effizienzeffekte erzeugt werden und wo sagt man auch, okay, da gehen wir mit der Effizienz vielleicht ein bisschen zurück, aber dafür muss man dort ein Netz bereitstellen irgendwo auch. Mhm.
Gibt es, frage ich jetzt mit Blick auf die Uhr, noch eine Frage, bevor Sie sich nachher ärgern, dass Sie keine gestellt haben? Ja, da vorne gibt es eine.
Vielen Dank. Erstmal für den ganzen Input. Johanna Kalder hier, Xenium AG. Eine Frage. Wir haben jetzt relativ viel über Bauprozesse gehört, Digitalisierung im Bau, in Planung. Wir haben es aber auch leicht angekratzt durch das Thema Betriebskostenabrechnung. Mich interessiert, ist das Thema Verwaltung von Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen bei Ihnen überhaupt Thema? Und wenn ja, sehen Sie da Potenziale in der Mieterverwaltung oder in solchen Prozessen? Gibt es da noch Möglichkeiten, in der Digitalisierung innovativ zu werden? Oder ist das letztendlich alles schon über ERM-Software und ein bisschen Online-Plattform abgedeckt?
Die Frage geht an Sie, Frau Weiß. Gehe ich mal von aus. Ja. Nein, also tatsächlich sind wir auch im Kundenservice und in der Wohnungsverwaltung schon digital sehr gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel eine Mieter-App in jedem Quartier, wo die Mieter tatsächlich sämtliche Services oder Abrufe ihres Mietvertrages oder Nachfragen, die sie haben, an den Kundenservice. Das können sie alles digital über eine entsprechende Mieter-App haben. Dort werden auch die Informationen zum Beispiel zum Quartier zur Verfügung gestellt, Hausmeister-Services und so weiter. Das ist alles schon digital abgebildet. Und das wird auch sehr gut angenommen, also einfach, weil die Wege extrem kurz sind. Ich muss nicht mehr in irgendein Quartiersbüro rein oder so. Ich kann das alles über diese App abbilden. Und das wird tatsächlich, also da haben wir eine sehr, sehr große Kundenzufriedenheit mit generiert. Und das wird auch laufend verbessert. Und ja, also da sind wir, das ist für uns auch ein großes Thema.
Hat das Ihre Frage beantwortet?
Super.
Gibt's noch eine Frage? Da, ganz hinten.
Vielen Dank für diese Diskussion. Ich bin Valentina, ich bin aus Medienstadt Babelsberg und meine Frage ist, welche Rolle spielt multifunktionale Nutzung von Räumen? Ist das mitgeplant?
Also bei uns in den Quartieren planen wir das mit, weil wir gemerkt haben, also es kam natürlich ein wahnsinniger Schub, auch insbesondere, muss man ehrlicherweise sagen, durch die Corona-Pandemie. Da ist einfach, hat man gemerkt, okay, plötzlich sind die halben Zimmer wieder wichtig, die eigentlich vorher total verpönt waren. Es gab Leute, die hatten kleine Wohnungen, mussten am Wohnzimmertisch oder am Esstisch irgendwie ihren Laptop aufklappen. Das sind alles Themen, die haben die Leute bewegt. Und wir persönlich kümmern uns jetzt darum, dass wir praktisch in Quartieren sowohl Coworking Spaces, aber auch multifunktionale Räume entsprechend planen. Wir sind auf dem Weg, zum Beispiel so Themen zu haben wie große Küchen, dass man sagt, ich brauche ja eigentlich nicht in jeder Wohnung Platz für 8 oder 10 Personen für ein gesetztes Essen. Ich könnte mir auch einfach nur 4 oder 6 Personen einladen zu Hause. Und wenn ich dann mal mehr habe, die ich beköstigen will, dann kann ich mir zum Beispiel eine Küche buchen oder einen Partyraum oder halt eine Working Space oder ähnliches. Also damit beschäftigen wir uns, vor allen Dingen, weil es halt auch unterschiedliche Themen gibt in so Quartieren, gerade wenn sie Mehrgenerationenquartiere sind. Also Senioren zum Beispiel genießen es total, irgendwie ein Seniorencafé zu haben oder ein Repair-Café, wo sie mit ihrem Bügeleisen hingehen können und sich nicht ein neues kaufen müssen und ähnliches. Das sind alles so Themen, die aber auch sehr viel mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun haben und nicht wirklich was mit Digitalisierung oder ähnlichem, sondern das ist tatsächlich ein Thema, wo man sagen muss, dass da hat sich einfach auch so das Mindset in den Quartieren etwas gewandelt. Es wird jetzt wieder mehr auf Nachbarschaft geachtet, es wird wesentlich mehr auf soziale, nachhaltige Aspekte geachtet. Deswegen achten wir auch auf Aufenthaltsbereiche, auf wohnwerte Quartiere, das sind alles so Themen.
Das sind auch richtig schöne Themen, finde ich, mit dieser Küche zum Buchen. Also ich glaube, wir können das später auf jeden Fall noch vertiefen und Sie bleiben ja hoffentlich auch noch ein bisschen bei uns und dann können wir auch noch mal über die nicht digitalen Aspekte einer lebenswerten Stadt sprechen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dieser Runde und darf Ihnen jetzt sagen, es ist noch eine Viertelstunde bis zum Abendessen, aber dazwischen gibt's jetzt noch einen Impuls von Herrn. Der Name sollte auf dieser Tafel stehen oder auf dieser. Ich habe gerade Emanuel Lucke. Man kann den Namen nicht vergessen. Da ist er und der ist ein Architect for Future. Das heißt, das wird eine aktivistische Rede hoffentlich, die uns alle nochmal richtig mitnimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.
Danke sehr, guten Abend auch von meiner Seite. Wir wagen ein Experiment. Eigentlich hatte ich ein paar Folien mitgebracht, wie man das im wissenschaftlichen Betrieb immer wieder macht, um Sachen zu veranschaulichen. Der Raum ist so tief. Ich glaube, es wäre viel zu klein, Sie würden das nicht sehen. Deswegen einfach ein paar Gedanken noch zum Abschluss von Architects for Future zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ein fantastisches Thema. Ich beginne vielleicht mit einem ganz kurzen biografischen Hintergrund. Ich bin in einer grünen Politikerfamilie aufgewachsen, Familie Häfner. Das heißt, bei uns zu Hause waren immer Forscher, Wissenschaftler, Klimawissenschaftler, Philosophen zu Hause, aber auch aus der Praxis, Architekten, Landschaftsarchitektinnen, Pioniere des nachhaltigen Planbauens. Und als ich dann ins Studium kam, spielte das alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Also wenn man mit Holz bauen wollte in den Nullerjahren, dann galt das als provinziell. Wenn man irgendwie grün-blaue Infrastrukturen aufs Dach setzen wollte, war das viel zu kompliziert. Und das hat eigentlich lange geruht in meinem Arbeitswirken im Büro, im Architekturbüro. Wir haben viel Stadtnachverdichtung gemacht, Geschosse nachverdichtet oder ausgebaut, Dachgeschosse. Und dann, wenn es hieß, aber irgendwie alternative Materialien, die vielleicht auch CO2 einspeichern können, vielleicht fürs Raumklima auch positiv sind, für die Aufenthaltsqualität, dann galt das immer als zu teuer oder das kann keiner von unseren MithandwerkerInnen. Und so hat das immer geruht. Lange Zeit, bis vor 5 Jahren, ziemlich genau vor 5 Jahren. Morgen vor 5 Jahren wurde Architects for Future offiziell gegründet, als Verein eingetragen. Also quasi ein Jubiläum heute auch. Da gingen junge Menschen irgendwie auf die Straße, Architektinnen, Planerinnen, die das Klima irgendwie verstanden haben, dass wir das schützen müssen. Dafür muss ich hier nicht viel erzählen. Aber dem ging voraus natürlich die Bewegung von Fridays for Future, die auf die Straßen gegangen sind. Und ich glaube, ihr wichtigstes Ziel erreicht haben, dass das Thema Klima auf die Tagesordnung, in die Presse, in die Zivilgesellschaft kam. Und die Scientists for Future, die Architects for Future haben sich gesagt, wir müssen die unterstützen aus professioneller Sicht. Und es wurde eben erkannt, dass das Bauen der größte Klimaelefant ist, wie Herr John Schellenhuber das nennt. Und daraufhin hat sich eine Gruppe von Architektinnen zusammengetan und gesagt, was sind die wichtigsten Fragen, die wichtigsten Hebel, die wir jetzt angehen können, und um vielleicht eine Bauwende, eine Transformation zu erzeugen, um das Klima zu retten, weil der Bausektor ist für 40%, das wissen wir, oder knapp, der CO2-Emissionen verantwortlich, zum einen im Bau, zum anderen im Betrieb. Und wenn wir damit anders umgehen, umdenken, dann können wir diese Klimaemissionentreiber drastisch senken und vielleicht das Klima auch wieder heilen, weil wir wissen auch, wir werden einen Overshoot haben. Wir kommen vor, wird gesagt, auf die 3% bis Ende des Jahrhunderts, und wir müssen das auch wieder runterkommen. Ja, und vielleicht ein bisschen zu den Kernthemen von Architects for Future und den Digitalisierungsthemen. Vielleicht noch wichtig ist für uns einerseits zu erfassen, was sind die Hebel wissenschaftlich, experimentell, aus der Praxis heraus, sie dann aber in die Politik zu tragen, auch in die Zivilgesellschaft zu tragen. Also wir haben uns 3 Felder ausgemacht. Das eine ist Politik, das andere Bildung und das nächste Öffentlichkeitsarbeit. Und so haben wir zum Beispiel eine Petition eingereicht vor ein paar Jahren mit 60.000 Unterschriften ins Parlament gebracht. Es gab Anhörungen danach. Mittlerweile gibt es formelle und informelle Gespräche mit der Bundesbauministerin, mit dem Bauministerium, aber auch auf kommunaler Ebene. Wir haben in Bayern Sustainable Bavaria mitgearbeitet, mit der Ingenieurskammer zusammen. Also lauter kleine Aspekte, um diese Gedanken auch in die Architektinnenschaft, in die Berufsschaft zu bringen, in die Politik auf allen Ebenen. Mittlerweile ist es übrigens in der Bildung auch angekommen. Wir haben in diesem Semester eine Ringvorlesung gestartet mit 14 Universitäten, die beteiligt sind, gestartet an der TU Berlin hier auch. Und mittlerweile wurde das von den Dekanen der Dekaninnenkonferenz für das Bauen für Architektur als Standard gesehen, dass das überall in der Lehre mit gelehrt werden muss. Ein Riesenerfolg. Und ja, an der Stelle einfach große Gratulation. Und warum ich mich so doll jetzt dort engagiere und rausgegangen bin aus dem Bauen, ist, dass da jetzt der große Hebel ist. Und gleichzeitig reicht es aber nicht nur zu fordern oder Petitionen zu schreiben. Wir müssen mitreden, wir müssen mitarbeiten. Ich selber habe dann in der Architektenkammer hier in Berlin gearbeitet für nachhaltiges Planen und Bauen und im Referat Digitalisierung. Deshalb bin ich, glaube ich, auch heute hier. Wir haben zusammen mit hier um die Ecke im Nachbarhaus, das ist die Bundesarchitektinnenkammer, da haben wir einen Arbeitskreis zu künstlicher Intelligenz. Plötzlich poppte das Thema vor 1,5 Jahren auf, haben da mehrere Formate gemacht, Veranstaltungen, Smart Cities, BIM in der Landschaftsarchitektur, Digitalisierung in der Landschaftsarchitektur, KI im Planen und Bauen. Da passiert unglaubliches viel. Wir sind jetzt in der Zeit, wir sind jetzt eigentlich in dem Moment dieser Transformation, und immer wieder ist es dann erschreckend, wie langsam es aber geht, wie schlimm die Zahlen sind, die unendlichen Katastrophen, die Überflutungen, und wir wissen, dass eigentlich wir die Flüsse der Natur wieder zurückgeben müssen, dass die ihr Flussbett brauchen, dass wir die Häuser vielleicht ein bisschen beiseite woanders sozusagen ansiedeln, jedenfalls für die Zukunft. Es gibt so viele Lösungen, es ist langsam, aber diese Woche gab es ja den großen Durchbruch auch der Renaturierung, also auf europäischer Ebene 20% der Flächen der Natur zurückzugeben. Und was heißt das jetzt für die Architektur, für die Baumaterialien, für die Bauern auch, die vielleicht ihr Bauernland, ihr Agrarland verlieren? Wir müssen ja neue Lösungen finden. Und eine der Lösungen ist zum Beispiel dann Palu, die Moorarchitektur, also wenn die Moore wieder bewässert werden, da anzubauen, zum Beispiel Schilf, Rohr und damit dann Architekturbaumaterialien zu entwickeln, Details zu entwickeln. Da kann man übrigens auf 1,5 Hektar kann man ein Einfamilienhaus pro Jahr anbauen sozusagen. Also da sind Riesenchancen und Potenziale, wenn man intersektoral denkt. Also sowohl die Forstwirtschaft, auch die Agrarwirtschaft. Und was wir vielleicht auch müssen, ist ein Umdenken sozusagen von dieser Wachstumsgesellschaft, die wir ja haben, die uns auch in Wohlstand bringt, einen neuen Wachstumsbegriff reinzubringen, und zwar einen zirkulären, wo es darum geht, auch die Materialien wieder in Fluss zu bringen, im Fluss zu behalten. Also einerseits zu planen, bei Neubauten sowieso, dass man die Materialien lange im Gebäude lässt, die Gebäude langen Bestand haben aufgrund hoher Qualität. Andererseits, wenn man sie abbaut, sie aber wieder auch eingebaut werden können in neue Häuser. Und gleichzeitig haben wir einen riesigen Bestand. Und ich weiß nicht, das ist vielen mittlerweile zum Glück bewusst. Ich sag's trotzdem einfach nochmal. Die Statik, also das Gebäude, der Kern, das verbraucht eigentlich die größte Energie. Und im Grunde ist das meistens auch tüchtig, auch wenn die Ästhetik sich ändert. Auch wenn wir vielleicht die Plattenbauten nicht mehr so schön oder nicht nur den Nutzen sehen wollen, gibt es wunderbare Lösungen, das weiterzuentwickeln, die Hülle auszuwechseln, eine neue Hülle dazu oder noch da dran zu bauen. Jedenfalls der Bestand, also dieses Kern, das Tragwerk, das hat diese große CO2-Einbindung eigentlich. Und wenn wir das abreißen und einen Ersatzbau hinstellen, sei der noch so passiv, sei der noch so klimaneutral oder positiv, wird er nie ersetzen können, was wir vorher platt gemacht haben in aller Regel. Natürlich gibt es Ausnahmen. Und um das aber umsetzen zu können, braucht es auch wieder sozusagen die Verknüpfung von Planenden, von Berufsverbänden, von der Politik in Bayern. Und jetzt soll es auch bundesweit geben, wird dieser Gebäudetyp E eingebracht. Also ein vereinfachtes Bauen, was die ArchitektInnen auch aus der Haftung herausnehmen kann, um sozusagen nicht die heutigen Standards an alte Gebäude anzulegen. Also keine 40 Zentimeter Decken, damit der Schallschutz, damit ich den Nachbarn nicht mehr hört, wirksamer wird, sondern einfach damit zu leben, sich zu sagen, das ist auch gut, wenn wir uns gegenseitig wahrnehmen, und an der Stelle müssen wir nicht das Gleiche ansetzen. Aber das reicht nicht. Also das Verschlacken, das Vereinfachen ist das eine. Das andere ist aber, wir müssen die DIN-Normen, wir müssen aus diesem ganzen Komplex des Bauens, 3000 Normen sind das, die ich für einen Neubau im Wohnen sozusagen ansetzen muss, schauen, was brauchen wir, was ist noch zeitgemäß, was ist davon wichtig. Und das hat auch sowohl Herr Habeck als auch Frau Geiwitz gesagt, beim Wohntag, beim dritten Wohnungstag, glaube ich, war das oder der vierte, jedenfalls diesen Februar, da wollen sie ran. Und das ist für uns natürlich ein tolles Zeichen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, da wird auch vieles dann wieder verwässert werden. Das ist aber Demokratie. Wir müssen miteinander reden. Und das ist vielleicht auch in dieser heutigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sozusagen einander zuhören. Und darum sind wir auch hier. Darum ist dieser Abend auch fantastisch. Wir haben so viele Aspekte gesehen, dass wir im Gespräch bleiben und niemanden abhängen oder ausgrenzen, sondern uns wirklich um beste Lösungen bemühen mit allen Stakeholder-Gruppen. Und dass die Digitalisierung da eine große Rolle spielt. Und damit komme ich jetzt noch in den letzten Teil. Das ist schön zu sehen, weil wir leben in einem analogen Raum, aber gleichzeitig ist er sozusagen heute überbaut oder im Hintergrund, wir haben das vorher gehört, die Städte, es gibt Stadtmodelle, Gebäude-Twin, es gibt digitale Modelle für all das, aber im Grunde geht es natürlich wieder um den analogen Raum, in einem lebenswerten Raum, unser Gebäude, in den Räumen, in denen wir sind, aber auch die Stadträume, die sozialen Räume, aber auch der Umraum, also außerhalb der Städte, das müssen wir damit reindenken. Und je mehr wir wissen, also Daten und Datentransparenz ist der Schlüssel eigentlich, je mehr wir wissen, desto mehr können wir auch gute Entscheidungen treffen. Also ein Beispiel einfach, was wir immer stark proklamieren, auch bei Architects for Future, ist eine Lebenskreislaufanalyse für Gebäude. Also wirklich zu berechnen, wie viel CO2 steckt in jedem einzelnen Bauteil. Und zwar nicht nur was ist da gespeichert oder was wurde in der Herstellung verbraucht, sondern auch im Transport. Und das ist interessant, dass wenn wir zum Beispiel auch mit Holz bauen und das Holz kommt von weiter weg als 150 Kilometer, dann ist das schon eigentlich nicht mehr positiv, weil wir verbrauchen so viel CO2 für den Transport. Also die Regionalität spielt eine große Rolle. Das Gleiche gilt natürlich auch für Wohnformen, die 15-Minuten-Stadt, also dass wir nah beieinander wohnen, alles irgendwie im Umkreis haben, arbeiten. Wir haben es vorher auch gehört, sozusagen das halbe Zimmer wurde angesprochen. Also es gibt so viele Aspekte und ein anderer Aspekt ist, also und das können wir berechnen und wir müssen wirklich den ganzen Kreislauf einberechnen. Nicht nur diese 50 Jahre, die es dann auch stehen kann, sondern auch die Zeit davor und auch die Zeit danach. Und vielleicht eine schöne Sache ist DIN-Norm, ich habe es angesprochen, es gibt eine neue DIN-Spec, die 91484, wenn ich mich nicht täusche, die dann auch Gebäudeteile als digitale Twin, als urbane Mine anbietet. Also ich kann jetzt, und da spielt AI auch wieder eine große Rolle, ich kann über Gebäude fliegen mit einer Drohne, eine künstliche Intelligenz wertet dann aus, kann 3D-Modell erstellen, aber auch ein Bauteilmodell. Sie kann darüber hinaus auch die Baumaterialien festlegen und dann am Ende sozusagen mir ausspucken, was ist da an CO2 gebunden. So, das ist natürlich nur die oberste, äußerste Ebene. Für die Tiefe muss ich natürlich 1, 2, 3 Layer dann auch mir probehalber Teile anschauen. Aber das sind unglaubliche Potenziale und das wieder einzubinden, diese urbanen Minen, ist unglaublich, ist ja wichtig. Die Bundesstiftung Baukultur spricht nicht nur von grauer Energie, sondern von goldener Energie. Hier stehen noch 4 Minuten. Fragen sind wunderbar. Ich will noch einen letzten Teil reinbringen, weil wir das bei Smart Cities in der Architektenkammer uns auch angeschaut haben. Zum Beispiel Demos. Also wir haben vorher gesprochen über erleichterte oder schnellere Verfahren in Berlin jetzt zum Gebäude errichten, Bauanträge, digitale Bauakte einreichen, das schleppt sich, aber langsam kommt es in Gang. Und das Gleiche gilt für Beteiligungsverfahren. Demos ist ein Beispiel aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die sammeln sozusagen die Daten oder stellen zur Verfügung die Beteiligungsmöglichkeit, also die Maske, Eingabe und so weiter einerseits, aber dann können sie auch auswerten. Und ich habe vorher gesagt, je mehr Daten wir haben, je mehr Transparenz, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Und ich will zum Schluss auch nochmal sprechen über Föderalismus und Zentralismus. Wir brauchen beides aus meiner Sicht. Also einerseits die zentralen Rahmenbedingungen, wo wollen wir hin, vielleicht auch Förderungen. Andererseits aber auch die regionalen Unterschiede. Ich habe vorher gesagt, Materialien spielen eine Rolle, was ist wo verfügbar. Nicht alles wird mit Holz gebaut werden können in Zukunft. Wir brauchen auch die schnell einjährigen Stroh, Paludi, ich habe vorher gesagt, was ist wo verfügbar zum einen. Ja, helfen mir, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, die Verfügbarkeit vom Material, genau, also föderal und gleichzeitig können wir natürlich, wir haben vorgesprochen über die Bezirksebene und die Senatsebene, es ist wichtig zu schauen, die Grundlagen wirklich auf Berliner Ebene zu bilden und wir hatten ja, Herr Müller, vielen Dank dafür, das tolle Fahrradkonzept, das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, es gibt aber die Radbahn in Kreuzberg unter der Hochtrasse, ein Testlabor sozusagen, wo geschaut wird, wie können wir, und Digitalisierung ist im Verkehrsministerium angesiedelt, wie können wir auch den Verkehr mit anbinden und umgestalten und da einfach ganz viele Konzepte ausprobieren und dann wieder ins Zentrale bringen und die besten Konzepte übernehmen. Und was Demos eben kann, ist aus Hunderten von Daten, Tausenden von Datensätzen zu sehen, bei diesem Problem gab es oft Einspruch von Bürgern. Dann wurde so entschieden, weil die Verband oder die zuständige Behörde das halt so kennt. Dann sehen wir aber in einem ganz anderen Land oder Bundesland wird anders entschieden. Und aufgrund dieser Daten können wir nicht nur gleich machen sozusagen, die beste Lösung finden, sondern auch verschiedene und uns inspirieren lassen gegenseitig. Also das ist nur eins der Potenziale der Digitalisierung. Wir müssen natürlich schrecklich aufpassen, wem gehören die Daten. Das ist eine Frage, wo wir als Bundesarchitekten mit der Bundesarchitektenkammer in Brüssel auch agiert haben. Haftungsfragen, wer haftet eigentlich dafür? Also es gibt unglaublich viel im Kleinen zu besprechen, aber die Potenziale sind riesig. Und vielleicht zum Abschluss nochmal BIM. Wir sprechen viel darüber, über 3D-Modelle, was wir da alles an Daten rausziehen können, wen wir alles beteiligen können, wie wir da mal reinsehen, mit teilnehmen können. Green BIM ist so vielleicht das Schlagwort, das gibt es immer bei den BIM-Tagen in Deutschland, es gibt auch Cluster, die BIM-Allianz, da wird immer besonders geschaut, was kann eigentlich AI, was kann eine Drohne und da sind unglaublich viele Dinge, die gebe ich noch mal einen Weg mit, da können Sie mal unter dem Schlagwort suchen. Wir sind, glaube ich, fast durch. Architects for Future wird 5 Jahre. Wir engagieren uns weiter für die Bauwende, für die Transformation, um wirklich auch alle mitzunehmen, auch die Wohnungsgesellschaften, die Immobilienwirtschaft. Da sind so viele Fragen. Wir wollen wirklich auch, dass es nicht verwässert wird. Plötzlich ist Beton irgendwie nachhaltig, weil er geschreddert wird und dann wieder eingebaut wird. Ist er nicht. Also er ist vielleicht weniger schädlich als vorher. Aber es gibt Unterschiede, da müssen wir sehr genau hinschauen. Und vielleicht noch ein allerletztes: Stadt und Land hat in Berlin ihre Typenhäuser sich angeschaut und dann auch digital durchgerechnet. Wenn sie einerseits konventionell bauen, gibt es ein paar verschiedene Typen, oder Ekotyp, sozusagen auf Garage, auf Keller vielleicht verzichten, vielleicht auf andere Baumaterialien zurückgreifen, und siehe da, die Bilanz zeigt, die haben in einer viel kürzeren Zeit auch wieder amortisiert, die CO2-Ausgaben. Also die Wohnungsbau und gerade die Landeseigenen sind hier auch innovativ. Vonovia ist auch noch ein positives Wort. Der Kollege ist nicht gekommen, war einer unserer Gäste im KI. Wir hatten ihn eingeladen zur KI, BIM und Landschaftsarchitektur. Die bauen eigene Plugins, sind da total weit voraus und binden wirklich Biodiversität, Landschaftsarchitektur, Architektur zusammen. Also es passiert ganz viel. Bleiben wir dran und setzen wir uns jeder für sich dafür ein. So viel von meiner Seite. Danke.
Ja, super, vielen Dank für den extrem engagierten Vortrag und die Tour de Force durch nochmal quasi alle Themen, die irgendwie mit Architektur und Klimaschutz zu tun haben. Vielleicht können Sie aber trotzdem, ich weiß nicht, ob BIM allen so geläufig ist, das einfach nochmal erklären. Was ist das genau?
Building Information Model, Modeling. Das ist etwas, was es schon seit längerer Zeit gibt. Wir haben ja sozusagen in den 90er Jahren die digitalisierten Modelle entwickelt, 2D, 3D, das ist fantastisch, ein tolles Hilfsmittel, aber viel sieht dann auch sehr gleich und ähnlich aus. Mittlerweile sind wir viel weiter, können ganz fantastische parametrische Modelle entwickeln, auch einbauen übrigens, einfach testen, wie ist die Windbedingung, wie ist die Verschattung, wie ist die Beleuchtung, wie viel Energie brauche ich, um vielleicht künstlich, technisch sozusagen zu lösen, wie kann ich aber auch mit einfachen architektonischen Mitteln irgendwie verschatten oder Wind hineinbringen oder so entwickeln, wo die Hitze im Sommer nach oben rausgeht, gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Und das BIM-Modell ist eigentlich noch eine Stufe weiter, weil es zu allen Materialeigenschaften Listen rauswerfen kann. Also es macht vieles einfacher, wenn man es durchdekliniert ernst nimmt. So ein Handwerker und in kleinen Bereichen macht es oft nicht so viel Sinn. Da ist nicht die Gewohnheit einerseits. Also gerade die Großen profitieren davon sehr, aber mittlerweile geht das auch zu den Kleinen hinein. Ja, und es bringt die Zeitdimension, auch den Verbrauch. Das hatten wir auch vor, das Thema Mieterinnen, Kaltmiete, ist das heute noch irgendwie aktuell? Wir werden sehen, dass irgendwann die Warmmiete, also die Heizkosten, explodieren werden und zur neuen Hauptmiete werden. Also ein riesen sozialer Sprengstoff. Und mit diesen Modellen und Nutzerverhalten und so weiter, wenn wir die da einspeisen, können wir eben viel erfahren und dann auch Nutzungen ändern oder aufzeigen. Aber es ist ein langer Weg, ein schwieriger.
Ja, Sie haben es jetzt nochmal klargestellt, es gibt Modelle, es gibt Möglichkeiten zu berechnen, wie man eben klimaneutral bauen kann, wie man sich an veränderte klimatische und Wetterbedingungen anpassen kann, was ja auch immer wichtiger wird. Und wir haben es ja vorher in dem Panel auch schon gehört, dass unglaublich viel gemacht wird, gemacht werden kann. Ich frage mich jetzt nur so zum Abschluss, es passiert ja aber noch nicht dauernd, ständig, überall. Liegt es dann daran, dass es einfach doch noch teurer ist als so ganz klassisches Bauen, oder wie kann man es denn preiswert genug kriegen?
Ah, das ist eine schöne Vorlage, vielen Dank. Das ist natürlich, das Geld ist immer ein wahnsinnig wichtiges, wenn nicht das wichtigste Entscheidungshebel. Wenn wir, was ich vorher gesagt habe, den Lebenskreislauf von Gebäuden überblicken und durchrechnen und jetzt vielleicht bei den Investitionskosten ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber dann den langen Bogen machen, dann werden wir merken, dass es am Ende viel, viel günstiger oder genauso teuer sein wird, das Bauen. Nur müssen wir Anreize schaffen. Also CO2-Steuer zum Beispiel ist bei 40 Euro gerade pro Tonne, ist viel zu niedrig. Wir bräuchten Ziele von bis 200. Euro pro Tonne. Manche Forscher gehen von 800 aus, nur um mal in die Relation zu bringen, was dieser Klimaschaden erzeugt von CO2. Und wenn wir jetzt sozusagen auch mit herkömmlichen Materialien weiter dämmen, dann verpufft wahnsinnig viele Treibhausgase immer noch für diese ESP-Materialien, die wir dann wieder einfangen müssen. Und da ist das Potenzial auch von Einfachbauen, von mit regenerativen Materialien bauen, wenn wir jetzt sofort beginnen umzustellen und CO2 einzubinden mit den Dämmstoffen, die ich vorher genannt habe, haben wir einerseits eben den Aspekt, dass wir später günstiger sind, weil die Folgekosten weniger sind. Andererseits haben wir aber auch einfach angenehme Raumtemperaturen, denn wir haben dann nicht nur den Kälteschutz im Winter, sondern auch im Sommer. Und das ist ganz interessant, Holzwolle oder Hanf, was man alles da in die Dämmung geben kann, die brauchen viel länger sozusagen, bis eine Wärme auch durchkommt durchs Dachgeschoss. Wir kennen alle diese völlig überhitzten Dachgeschosse im Sommer, keiner will dem mehr leben. In Paris wird von 50 Grad ausgegangen. Und damit kann man eben den Durchgangskoeffizienten, wie es dann heißt, sozusagen positiv beeinflussen. Und abends, wenn dann irgendwann die Wärme ankommt innen, öffnen wir die Fenster und die Wärme zieht wieder raus. Also es hat auch gute Raumbedingungen. Damit ist es gut investiert und es gibt noch eine Reihe von anderen Sachen, die man sich anschauen kann. Aber ich glaube, wir müssen eben umdenken von der Einkaufspreis ist günstig. Wir müssen die Klimafolgefolgen mit hineinrechnen. Und dazu kriegen wir jetzt die Tools, die digitalen Tools. CO2 muss da eben auch mit berechnet werden.
Emanuel Lucke, ich danke ganz herzlich. Wir könnten jetzt da wahrscheinlich einfach weiter nahtlos dran ansetzen und weiter drüber diskutieren. Leider können wir das halt nicht, weil unsere Veranstaltung zu Ende ist. Ich habe sogar schon überzogen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, gehört heute. Also ich habe jedenfalls viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Vielleicht wussten Sie einiges auch schon, aber wir haben wirklich viel darüber gehört, was es denn eigentlich bedeutet, wenn wir hier in diesem Sinne in der Hauptstadt generell in urbanen Räumen eigentlich so weiterbauen wollen, dass es nachhaltig ist, dass es den Menschen entgegenkommt, dass wir bezahlbaren Wohnraum kriegen und wie uns dabei die Digitalisierung unterstützen kann. Was ist aber eben auch für Voraussetzungen braucht, dass die Digitalisierung diese große positive Wirkung, die wir ihr dazu schreiben, auch wirklich entfalten kann. Nun denn, vielleicht gibt's ja Folgeveranstaltungen, wo wir da wieder drüber sprechen können. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall ganz herzlich der BUWOG jetzt dafür danken, dass sie uns bei dieser Veranstaltung hier unterstützt hat. Das war große Klasse. Ich danke auch nochmal ganz herzlich unseren Sprecherinnen und Sprechern, Ihnen auch. Und Sie möchten noch was sagen, aber dürfen Sie auch gleich. Ich möchte aber vorher auch noch dem Produktionsteam danken, weil die haben das möglich gemacht, dass dieser Abend hier so reibungslos und angenehm gelaufen ist. Also wirklich ganz klasse. Und jetzt wollten Sie noch was sagen?
Ein ganz kleiner Nachtrag, dauert nicht lange nur. Wir müssen das natürlich auch in die Bildung bringen, das ist der andere Punkt und das machen die Kammern. Es wird jetzt organisiert, Vorbereitung, bereitet ein Nachhaltigkeitskoordinator, der wird sozusagen die Lebenskreislaufanalyse, aber auch die Materialkenntnis, all das sozusagen mit hineinbringen können. Also Expertinnen, die dann auch wieder A, in die Büros gehen können, B, in Infozentren beraten. Also da tut sich viel, die Bildung bis hinein auch in die Hochschulen und da ist die European Bauhaus auf europäischer Ebene auch dabei, die Academy aufzubauen und mit einem riesigen Konsortium aus 14 Ländern, darüber rede ich jetzt nicht weiter, aber
danke,
die Bildung in die Breite zu tragen.
Wunderbar, das ist doch sehr erfreulich. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu danken für Ihr Interesse, dass Sie hier waren, Sie hier im Saal und Sie auch im Livestream. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und ja, wir würden Sie freuen, wenn wir Sie demnächst wieder zu einer Veranstaltung hier begrüßen können und wenn Sie diese Veranstaltung oder die Vorläuferveranstaltungen von unserer Serie Stadtraum Mensch nachhören wollen, dann können Sie das zum Beispiel auch. Gibt es nämlich als Podcast auf der BUWOG-Seite. Das finden Sie unter buwog.de/podcast. Ja, der offizielle Teil des Abends ist jetzt hier zu Ende. Allerdings noch nicht für Sie hier, wenn Sie wollen, hier im Haus, denn wir haben noch ein kleines Get-Together, da können Sie die Gespräche weiter vertiefen. Sie haben bestimmt auch noch einiges zu erzählen. Also kommen Sie miteinander ins Gespräch, vernetzen Sie sich auch gerne, nutzen Sie die Möglichkeit, wir freuen uns jedenfalls sehr darüber, wenn Sie es machen. Ja, und wenn Sie nicht die Zeit haben, dann wünschen wir Ihnen einfach einen sehr schönen Abend. Freuen uns, dass Sie hier waren. Nehmen Sie sich, wenn Sie rausgehen, den Tagesspiegel von morgen schon mit. Dann sind Sie besonders gut informiert. Und ansonsten auf Wiedersehen, hoffentlich auf bald und vielen Dank. Applaus
Und damit klinken wir uns an dieser Stelle aus. Das war unsere Live-Folge Stadtraum Mensch über das Thema digitale Lösungen für die Zukunft des Bau- und Immobiliensektors. Wenn Sie mehr zu den angesprochenen Themen entdecken möchten, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Wir haben alle 2 Wochen neue Gespräche rund um Stadtplanung, Quartiersentwicklung und Architektur. Sämtliche bisher erschienenen Podcast-Folgen finden Sie auch auf blog.buwok.com und überall, wo es Podcasts gibt. Und die 2 vorangegangenen Folgen aus dieser Reihe Stadtraum Mensch finden Sie weiterhin bei uns im Podcast. Das sind die Folgen 32 und 36. Danke fürs Zuhören für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Diewe.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.